So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sachverständige. Ich begrüße Sie alle gemeinsam sehr herzlich zur 87. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Gegenstand der Anhörung ist der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft, also die Novelle des WissZeit-VGs. Diese Anhörung findet in einer außergewöhnlichen Zeit statt. Diese Anhörung wurde vor der Entlassung der FDP-Kabinettsmitglieder der Ampelkoalition und der Bundesregierung beschlossen. Die Fraktionen der demokratischen Mitte und Mehrheit haben bewusst an dieser Anhörung festgehalten, weil erstens das Parlament handlungsfähig ist und zweitens wir uns als federführender und zuständiger Fachausschuss zur Thematik auf jeden Fall weiter aufschlauen wollen und die Diskussion mit den Sachverständigen suchen und schätzen, um ihre Perspektiven aufzugreifen. Nach unserer Anhörung in der letzten Woche zum AFBG, zum sogenannten Meister- bzw. Aufstiegs-BAföG, ist dies die zweite Anhörung zu einem Gesetzentwurf, der kurz vor dem finalen Beschluss einer zweiten, dritten Lesung im Deutschen Bundestag stattfindet. Über die Chancen, ob und inwieweit beide Gesetzentwürfe, heute das WissZeit-VG, gesetzgeberisch noch abgeschlossen werden können, entscheidet einerseits der Verlauf der heutigen Sitzung und die Perspektiven der Sachverständigen sowie letztlich die Kompromissbereitschaft der Fraktionen. Egal, ob die Novelle des WissZeit-VGs noch in dieser Wahlperiode, die am 23. Februar 2025 endet und bis dahin andauert oder zu Beginn der 21. Wahlperiode beschlossen wird. Die heutige Anhörung und die Statements und Antworten der Sachverständigen werden uns wichtige Hinweise geben zur Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie der Karrierewegen in der Wissenschaft. Und egal, wer in der künftigen Wahlperiode eine gesetzgebende Mehrheit hat oder wer die Regierungskonstellation stellt, die Herausforderungen und die Probleme bleiben dieselben. Und mit dem vorweggeschickt können wir jetzt in die Anhörung starten, denn gute Wissenschaft geht nur mit guten Arbeitsbedingungen. Wir begrüßen als Sachverständige Sonja Bolenius für den Deutschen Gewerkschaftsbund, Referatsleiterin Hochschul- und Wissenschaftspolitik und die einzige Vertreterin der Arbeitnehmerseite. Wir begrüßen Professor Dr. Patrick Kramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Professor Dr. Olaf Deinert, Georg-August-Universität Göttingen. Herr Professor Dr. Gerald Haug ist kurzfristig erkrankt, musste sich genauso kurzfristig daher entschuldigen, hat leider keine Stellvertretung mehr benennen können und damit ist die Nationale Akademie der Wissenschaft, kurz Leopoldina, heute leider hier nicht vertreten. Wir begrüßen Professor Dr. Walter Rosenthal, dafür umso herzlicher, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Professor Dr. Wolfgang Wick als Vorsitzender des Wissenschaftsrates, den wir auch vor die Klammer gezogen haben und der uns heute digital zugeschaltet ist. Und wir begrüßen Dr. Jan Wöpkin, Geschäftsführer der Deutschen U15 e.V. Vielen Dank auf jeden Fall an alle Sachverständigen, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Zur Strukturierung der Anhörung ein paar sachdienliche Hinweise. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen die Gelegenheit haben für ein 5-minütiges Eingangsstatement. Wäre klasse, wenn Sie nicht überziehen. Der Aufruf wird in alphabetischer Reihenfolge der Sachverständigen erfolgen. In dieser Reihenfolge sitzen Sie hier. Die Reihenfolge der Berichterstattenden und Fragenden richtet sich nach der Fraktion und Gruppenstärke und wir werden unser bewährtes 5-Minuten-Frage-Antwort-Kontingent anwenden für Fragen und Antworten der Sachverständigen. Das reduziert sich bei den beiden Gruppen auf 2,5 Minuten Und wir werden dann so viele Nachfragerunden machen, wie es Nachfragen gibt. Mindestens aber eine, und da gilt das 3 Minuten Frage-Antwort-Kontingent. Das Ende der Anhörung ist für ca. 11.15 Uhr vorgesehen. Es wird trotz der digitalen Live-Übertragung und der Protokollierung in der Mediathek ein schriftliches Wortprotokoll erstellt. Folgende Vorlagen liegen dieser Anhörung zugrunde. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft auf der Bundestagsdrucksache 20.11.559. Also auch in dieser Wahlperiode war der Bundestag sehr fleißig. Ebenso Grundlage der Anhörung ist der Antrag der Gruppe Die Linke mit dem Titel Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen, Paradigmenwechsel beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz unverzüglich umsetzen auf der Bundestagsdrucksache 20.10.802. Ich möchte ausdrücklich noch darauf hinweisen, dass eine Reihe von Ausschussdrucksachen der Anhörung zugrunde liegen. Es sind zum einen die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen auf den Ausschussdrucksachen 2018-267a bis G und auch sehr zahlreiche nicht angeforderte schriftliche Stellungnahmen auf den Ausschussdrucksachen 2018-268a bis I. Ich möchte mich insbesondere auch bei denjenigen bedanken, die ihre Stellungnahme einfach so eingereicht haben. Die Anzahl der unaufgeforderten Stellungnahmen zeigt, wie groß das Interesse und der Diskussionsbedarf am Thema ist. Ich möchte insbesondere die Stellungnahmen aus der Ich bin Hanna-Bewegung hervorheben und darauf hinweisen, die von den Fraktionen leider nicht als Sachverständige eingeladen wurden, sich aber hiermit eindeutig schriftlich zu Wort gemeldet haben und uns als Ausschuss und den jeweiligen Fraktionen und Gruppen auch mit Rat und Tat in den letzten Jahren immer wieder zur Seite standen. Gute Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Voraussetzung für ein innovatives Wissenschaftssystem, das attraktiv sein muss für kluge Köpfe und Talente. Das WissZeit-VG regelt die Befristungspraxis in der Wissenschaft. Es handelt sich um ein Sonderbefristungsrecht, insbesondere für die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Es ist damit ein Baustein, um Beschäftigungs- und Karrierebedingungen in der Wissenschaft zu regeln und diese zu verbessern. Das Interesse an einer Novellierung des WissZeit-VG ist groß. Das sieht man nicht nur an den Stellungnahmen, sondern ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass ich als Ausschussvorsitzender für den gesamten Ausschuss mit Kolleginnen und Kollegen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Gruppe Die Linke eine Petition entgegengenommen haben im Juni mit dem Titel Stoppt die Dauerbefristung in der Wissenschaft von einem Bündnis aus 18 Organisationen, das für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studierende spricht. Diese Petition haben über 65.000 Menschen unterzeichnet. Das meine Vorbemerkung. Wir sind auf jeden Fall jetzt sehr gespannt auf die Erkenntnisse aus der heutigen Anhörung. Und damit eröffne ich die Statement-Runde und erteile das Wort Frau Sonja Bolenius für den Deutschen Gewerkschaftsbund.
Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung in den Ausschuss und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Im europäischen und im deutschen Arbeitsrecht ist die unbefristete Beschäftigung der Regelfall. Das heißt, begründungsbedürftig ist immer die befristete Beschäftigung. Das gilt auch für den Wissenschaftsbereich. Und wenn man sich die Befristungszahlen in der Wissenschaft anschaut, dann kann das schnell in Vergessenheit geraten, da die Zahlen eben eine ganz andere Sprache sprechen. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass im Koalitionsvertrag sich die Regierungsfraktionen vorgenommen haben, dem Grundsatz von Dauerstellen für Daueraufgaben näher zu kommen oder Schritte in die Richtung einzuleiten und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu novellieren. Der Regierungsentwurf liegt uns jetzt vor und den beraten wir heute. Vielleicht einen Satz vorab. Der wird in der jetzigen Fassung leider diesen Anspruch nicht einlösen können. Die Hoffnungen in der Wissenschaftscommunity auf diesen Novellierungsprozess nichtsdestotrotz sind riesengroß. Und sie haben sich unter dem Hashtag Ich bin Hanna, die Initiative ist ja schon angesprochen worden, eben auch sehr, sehr deutlich zu Wort gemeldet. Und noch nie war das Engagement in der Wissenschaft für bessere Arbeitsbedingungen so groß und von so viel Aktivität und Engagement begleitet, wie das momentan der Fall ist. Und das gilt bis heute fort. Und da ist die Petition nur ein Beispiel für. Dass am Ende der Legislatur keinerlei Verbesserungen, insbesondere für die Postdoc-Phase, vereinbart werden können, das ist ein Zustand, ich glaube, das darf einfach nicht passieren. Also wir setzen da weiterhin auf das Parlament, auf die Abgeordneten, dass sie da noch was hinkriegen. Glauben Sie, dass Red Bull Flügel verleiht? Also ich glaube das nicht. Ich nehme an, Sie auch nicht. Und glauben Sie, dass Existenzängste, Sorge um die berufliche Zukunft, dass das die berufliche Innovationskraft, die Kreativität außerordentlich fördert? Ich glaube auch das nicht. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ja 2022 mal versucht, dafür Belege zu finden, ob das irgendwie einen Zusammenhang gibt. Der ist da nicht sehr erfolgreich gewesen. Wir wissen aber aus der Arbeitspsychologie, aus der Motivationsforschung, aus der Industrieforschung, dass das nicht der Fall ist. Innovationsförderlich ist eine innovationsförderliche Arbeitskultur und nicht befristete Arbeitsverträge. Also insofern, glaube ich, ist dies ein Argument, das nicht trägt. Vertrauen und gute Rahmenbedingungen der Arbeit, eine Perspektive, das, was man liebt, auch weitermachen zu können, das fördert Innovationskraft. Und das ist das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch verdient haben, dass sie endlich einen Schritt weit in diese Richtung kommen und auch 100% geben können auf ihrer aktuellen Stelle und nicht schon mit dem Kopf wieder bei den nächsten Projektanträgen sein müssen, die dann ihre nächste Beschäftigung sichern könnten. Und dafür muss das Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit seiner Novellierung die Weichen stellen auf der bundesgesetzlichen Ebene. Natürlich muss das noch flankiert werden. Die begrenzte Öffnung für einzelne kleinteilige tarifliche Regelungen, die jetzt vorgesehen sind, also über die schon bestehenden hinaus, werden das nicht einlösen. Die werden zu weiterer Rechtsunsicherheit führen, weil nach wie vor unklar ist, ob das eine abschließende Regelung im Gesetz ist oder nicht. Das ist ja das Problem, mit dem wir uns als Gewerkschaften schon seit Bestehen des Gesetzes rumschlagen, dass eben nicht klar ist, wie weit es tatsächlich regelt und wie weit es offen ist für tarifliche Regelungen. Insofern ist ganz dringend, endlich die zentralen Begrifflichkeiten in diesem Gesetz zu schärfen. Und im Kern steht da oder im Fokus vor allen Dingen der Qualifizierungsbegriff. Und da sagen wir, der Kern ist die Promotion. Das ist die Kernqualifikation im Wissenschaftsbereich. Und es ist den Initiatoren der Ich bin Hanna-Initiative zuzustimmen, die in ihrer Stellungnahme geschrieben haben, dass nicht nachvollziehbar ist, warum ausgerechnet die Wissenschaft nicht in der Lage sein soll, ihre Führungskräfte auf festen Stellen zu entwickeln. Das kann ich nur unterstreichen. Ich halte das auch für nicht nachvollziehbar. Und das Thema strategische, systematische Personalentwicklung muss in den Forschungsinstitutionen dringend auf die Tagesordnung. De facto sind die 12 Jahre Höchstbefristungsdauer, wie wir sie jetzt haben, eine sachgrundlose Befristung. Das hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts auch noch mal deutlich gemacht. Und das ist kein Zustand, der haltbar ist. Da kommen wir nur näher ran durch eine klarere Definition der Begrifflichkeiten. Und was wir darüber hinaus dringend brauchen, ist die Streichung der Tarifsperre. Mindestens, wenn Sie in diesem Kreis der Abgeordneten keine Mehrheit für eine Streichung finden, mindestens muss der Wirkmechanismus umgedreht werden. Also nicht zu regeln, was vielleicht ausnahmsweise doch zu regeln sein könnte, sondern ganz klar ins Gesetz zu schreiben, was nicht abweichend tariflich geregelt werden soll. Damit wäre Rechtsklarheit geboten. Nehmen Sie die Tarifparteien und die Tarifautonomie an dem Ende ernst. Und wenn es der Bund nicht schafft, das zu regeln, dann geben Sie den Ländern die Möglichkeit, hier abweichende Regelungen zu treffen und für eine Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen wenigstens auf Landesebene zu sorgen. Also vielleicht noch mal ganz kurz die 3 wesentlichen Punkte aus meiner Sicht. Qualifizierungsbegriff schärfen, nach der Promotion Dauerstellen für Daueraufgaben und Streichung der Tarifsperre oder wenigstens Umkehr des Wirkmechanismus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bolenius. Wir kommen jetzt zu Professor Patrick Kramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, nochmal darzustellen, was für uns wichtig ist. Und wenn ich sage uns, dann meine ich nicht nur die Max-Planck-Gesellschaft, sondern die Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Wir hatten erst vor kurzem nochmal ein Treffen, wo wir die Sachlage nochmal erläutert haben. Wir alle wollen die Karrierewege verbessern. Wir alle wollen Wissenschaft attraktiv machen, noch attraktiver. Wir wollen Planungssicherheit für die jungen Leute. Aber wir wollen eben auch Exzellenz und sind in einer internationalen Konkurrenzsituation, die eher noch sich verschärft nach den letzten Entscheidungen auch in den USA. Die Ausgangslage ist klar. Der Entwurf sieht jetzt die 6+4+x Jahre vor. In dem Entwurf gibt es gute Dinge, lassen Sie mich das festhalten, wie zum Beispiel Mindestvertragslaufzeiten, die genau das tun, dass man Planungssicherheit erhöht. Aber der Entwurf adressiert halt die ganz wichtigen Punkte nicht. Ich sage mal nur den Missbrauch, der durch die Kettenverträge zum Beispiel entsteht, die Drittmittelfinanzierten, der wird überhaupt nicht adressiert. Das andere Problem ist, dass die R3-Phase nach wie vor nicht definiert wurde. Wir haben uns irgendwie damit arrangiert. Aber das Allianzpapier, das übrigens immer noch Bestand hat, vom 27. März 2023, sieht deswegen eben 6+4+6 Jahre vor. Und dabei bleiben wir auch, weil wir eben die R3-Phase brauchen für die unabhängigen Tenure-Track-Professoren und Professorinnen. Was für mich ein wichtiger Punkt ist, die betroffenen Postdocs sind unglücklich. Es gibt neben unserem Papier die Prüfsteine für den Entwurf. Die wurden mit der Helmholtz-Gemeinschaft zusammen und mit den Statusgruppen, also mit den jungen Leuten gemeinsam entwickelt, liegt ihnen vor. Und dann gibt es als drittes noch die Stellungnahme von Mitarbeitervertretern der Max-Planck-Gesellschaft, die auch darauf hinweisen, dass die Situation sich für Postdocs verschlechtern würde. Und die waren ja eigentlich im Fokus. Also, ich sehe keine großen Vorteile gegenüber dem bestehenden Gesetz, außer den wenigen Dingen, die ich erwähnt hatte. Es gibt keine echten Gewinner in dem ganzen Prozess. Alle sind so ein bisschen unglücklich. Die Institutionen bauen ja und haben schon Karrierewege immer weiter ausgebaut. Denken Sie nicht nur an die Doktorandenprogramme, wo wir 3+1 Jahre schon seit 10 Jahren festgeschrieben haben, sondern auch neue Postdoc-Programme, die entwickelt werden. Unseres geht übrigens im März an den Start. Tenure Track, der überall entwickelt wurde. Und übrigens, es wird einen neuen Track geben für Staff Scientists. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die aber sehr wichtig ist, wo wir diese Dauerstellen brauchen. Und das werden wir auch ins System einbauen, und zwar unter den geltenden Regeln des Gesetzes. Wo liegt die Schwierigkeit? Es ist einfach so, there is no one size fits it all. Ja, das macht halt einen Riesenunterschied, ob ich einen international aktiven Tenure-Track-Professor mir anschaue oder Staff-Scientist, der vielleicht oder die ein Praktikum an der Uni in der Medizin begleitet. Völlig unterschiedliche Karrierewege, die kann man nicht in dem einen Gesetz so wie derzeit abbilden. Und das größte Problem, dass die R3-Phase fehlt. Eine große Sorge habe ich natürlich mit der Tarifsperre. Das haben wir diskutiert, und wir sind alle 10 Organisationen sind streng gegen diese Öffnung. Und zwar nicht nur, weil dadurch die Regelungen sehr unterschiedlich werden, sondern vor allem der bürokratische Aufwand, die Intransparenz, die entsteht, und natürlich auch die Ungerechtigkeit, die dann entsteht in den verschiedenen Teilen des Systems. Ich glaube, wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen weniger Bürokratie, wir brauchen eine Durchlässigkeit der Systeme, dass die Leute wechseln können, aus dem Ausland kommen können, zwischen den einzelnen Organisationen wechseln können. Transparenz, das brauchen wir eigentlich. Und wichtig ist mir abschließend noch zu sagen, wissenschaftliche Karrieren verlaufen eben nicht linear. Wenn Sie sich die Besten anschauen, was sie für Lebensläufe haben, dann sind die eben gerade nicht hier abgebildet. Die sind außergewöhnlich. Meine Empfehlung ist deshalb, und das tragen wir als Allianz auch gemeinsam, haben wir uns darauf verständigt, wir müssen uns jetzt noch mal Zeit nehmen. Der Kompromiss, der vorliegt, würde keinerlei Verbesserung schaffen, eher zusätzliche Sorgen bereiten. Es ist ja der Prozess am Laufen im Wissenschaftsrat, wo wir eine systemische Betrachtung anstreben. Und das wäre einfach meine ganz große Bitte, nehmen wir uns diese Zeit. Ich würde auch sehr, sehr gerne was entscheiden, aber das, was vorliegt, wird uns wirklich nicht helfen. Deswegen mein Appell, wir müssen uns die Zeit nehmen, vertrauen wir dem Wissenschaftsrat, dass die eine systemische Betrachtung hinbekommen und dann die Differenzierung zwischen den verschiedenen Karrierewegen und hoffentlich auch die R3-Phase, dass wir die dann adressieren und auch in der nächsten Legislatur dann wirklich schnell vorankommen. Vielen Dank.
Danke, Herr Kramer. Wir kommen jetzt zu Professor Dr. Olaf Deinert, Georg-August-Universität Göttingen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier auch noch mal Stellung zu nehmen. Wenn ich mir den Entwurf anschaue, dann geht es um, das ist ja das Ziel, Verlässlichkeit, Planbarkeit, Transparenz. Und wir haben eigentlich einen Elefanten im Raum, den keiner anspricht. Das ist der Haushaltsgesetzgeber, der für Dauerstellen zuständig ist, die zu schaffen und diese Anschlussperspektive möglich zu machen. Darauf komme ich gleich noch mal zurück. Zur Pre-Doc-Phase möchte ich jetzt nichts sagen, weil das im Wesentlichen auch unangetastet bleibt. Bei der Post-Doc-Phase ist jetzt sozusagen die Idee, nach 4 Jahren gibt es Klarheit. Klarheit kommt zum dauerhaften Verbleib in der Wissenschaft oder gibt es eine Karriere möglicherweise außerhalb der Wissenschaft. Das hat sowohl für den Nachwuchs Vorteile, dass man eine klare Perspektive hat und die Wissenschaft kann geeignete Kräfte gewinnen. Das geht aber, so verstehe ich den Entwurf, vor allem um die Karriere unterhalb der Professur. Und was die Habilitation und die Professur angeht, gibt es auch andere Wege. Dazu möchte ich dann also auf ein Problem hinweisen. Da werden Sie sich fragen, wieso kommt er jetzt mit sowas, was schon seit Jahrzehnten Gesetz ist und hier auch nicht diskutiert wurde. Das ist die Bonuszeit, weil man daran sieht, dass wir hier eine gewisse Ambivalenz haben. Wir haben einerseits, das kenne ich selber, ich war ja auch mal Nachwuchswissenschaftler, die Situation, dass man möglichst lange befristete Verträge haben möchte, um eine Chance zu haben, einerseits Geld zu verdienen und auch die Chance reinzukommen. Auf der anderen Seite muss es auch irgendwann Klarheit geben, wenn das nicht so ist. Und die Idee ist hier 4 Jahre. Und dann ist das so. Das ist okay. Die Bonuszeit, die stellt das in Frage. Die zeigt genau diese Ambivalenz auf, weil sie nämlich sagt, die besonders schnell promoviert haben, eigentlich die besonders guten, die können noch länger in der Postdoc-Phase befristet werden. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Also ich will darauf einfach nur mal kurz aufmerksam gemacht haben. Zur Mindestvertragslaufzeit möchte ich nur kurz darauf hinweisen, das ist als Sollvorschrift vorgesehen. Es ist absehbar, dass eine Sollvorschrift zu großen Problemen führen wird, weil wir dann wiederum nicht wissen, was sind die Ausnahmefälle. Die Idee wäre, das für einen Tarifvertrag zu öffnen oder die gesetzliche Regelung möglicherweise umzudrehen. Ein Punkt wegen der Zeit, den ich jetzt besonders noch mal hervorheben möchte, das ist die Tarifsperre. Sie ist verfassungsrechtlich nicht geboten. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sie ist erlaubt. Es hat sich damals allerdings überhaupt gar nicht mit den Gefahren für die Wissenschaftsfreiheit auseinandergesetzt, die aus den Tarifverträgen kommen sollen. Und interessanterweise hat die Entscheidung eine abweichende Meinung des damals für das Arbeitsrecht zuständigen Berichterstatters Kühling, der also selber offensichtlich anders votiert hatte und der sagt, in der Praxis vorher ging es ja auch, das durch Tarifvertrag zu regeln. Und er hat genau das beanstandet, dass sozusagen der Gesetzgeber eine Regelung macht, zugreift auf den für die Tarifvertragsparteien eigentlich reservierten Bereich der Regelung der Arbeitsbedingungen und sich sozusagen danach immunisiert. Das wünschte sich jeder private Arbeitgeber, dass man sozusagen den Arbeitskampf und den Tarifvertrag sich vom Leibe halten kann durch eine gesetzliche Regelung. Ich möchte dazu nur eines sagen. Die Situation hat sich ein bisschen geändert. Wir wissen heute, dass es prekäre Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft gibt, sehr kurze Laufzeiten, lange Gesamtphasen. Das heißt, der Aspekt des Arbeitnehmerschutzes, der steht da stark im Raum. Die Tarifvertragsparteien sind eigentlich dazu berufen. Irgendwann habe ich gelesen, irgendjemand sagte, Wesentlichkeitstheorie, der Gesetzgeber müsse das regeln. Das gilt bei Grundrechtseingriffen, das gilt aber nicht beim Ausgleich von privaten Rechten, mit dem wir es hier zu tun haben. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, es gibt eine Normsetzungsprärogative der Tarifvertragsparteien. Also der Staat regelt, wenn die anderen das nicht können. Aber die haben eigentlich den vorrangigen Zugriff. Die Rechtsprechung müsste ohnehin, wenn es Tarifverträge gibt, gucken, ob die womöglich zu weit in die Rechte der Arbeitnehmer oder in die Rechte der Wissenschaftsorganisationen, also der Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen eingreifen. Die Rechtsprechung tut es inzwischen bisher ja auch schon bei anderen Tarifverträgen über Befristungen. Das hieße dann, also mein Plädoyer wäre, die Tarifsperre tatsächlich einfach erstmal zu beseitigen bzw. umzudrehen und stattdessen zu formulieren, was man gerade nicht durch einen Tarifvertrag regeln kann, weil der Zweck des Gesetzes sonst konterkariert würde. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Gegenständen, die habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme aufgeführt und belasse das dabei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Präsidenten der Hochschulrektoren- und Rektorinnenkonferenz, Professor Dr. Walter Rosenthal.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die deutschen Hochschulen stellen ja den Großteil der Arbeitsverhältnisse, die nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz befristet sind. Deswegen haben wir uns als Hochschulen, hat sich der AHK in den gesamten Prozess ja immer wieder eingebracht. Es geht ja darum, Mindestvoraussetzungen festzulegen, die notwendig sind, überhaupt Qualifikation an deutschen Hochschulen zu ermöglichen. Aber dazu gehören auch die zukunftsweisenden Leitlinien zu unbefristeten Positionen neben der Professur, ein Papier, das viel beachtet wurde. Ich möchte 5 Punkte machen in den 5 Minuten. Der erste Punkt ist, der Vorsitzende hat es schon kurz erwähnt, er sagt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist nur ein Baustein. Es bildet nämlich nur den Rahmen befristeter Arbeitsverträge in der Wissenschaft. Es trägt dabei den spezifischen Bedürfnissen wissenschaftlicher Einrichtungen und des wissenschaftlichen Personals im Bereich der Qualifizierung der Drittmittelforschung Rechnung. Systemische Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur müssen in den Ländern, in den Hochschulen selbst vollzogen werden. Sie müssen begleitet werden von Anpassungen des Kapazitätsrechts, der landes- und haushaltsrechtlichen Ermöglichungen, Stichwort Stellenpläne und gegebenenfalls auch der Veränderung von Governance-Strukturen an den Hochschulen. Punkt 2. Für die sachgerechte Gestaltung und Förderung der wissenschaftlichen Qualifizierung ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bisher für beide Phasen der Qualifikation, für die Postdoc-Phase, für die Promotionsphase und die Postdoc-Phase erforderlich. Die Hochschulen, gerade in der Postdoc-Phase, gibt es eine große Vielgestaltigkeit der Qualifikation, aber beide Phasen sind sehr fachspezifisch zu sehen und auch individuell spezifisch zu sehen. Das sind wirklich umfassende, grundlegende Phasen der Qualifikation, die in keiner Weise mit dem Erwerb und der Erwerb dieser Qualifikation, die erworben werden müssen, ist nicht zu vergleichen mit berufsbegleitenden Fortbildungen. Deswegen auch die Postdoc-Phase ist eindeutig eine Qualifikationsphase. Bei der Promotionsphase und der sich anschließenden Postdoc-Phase, das ist mein dritter Punkt, innerhalb des Qualifizierungszeitraums handelt es sich um wissenschaftsbezogene, notwendigerweise hochkompetitive Qualifizierungsphase, für die jeweils angemessene Vertragslaufzeiten erforderlich sind. Die Vorschläge zur Mindestlaufzeit der Erstverträge ist durchaus wissenschaftsadäquat. Und ich möchte hinzufügen, dass gerade, was jetzt die Promotionsphase betrifft, flächendeckend die 3 Jahre schon an den Hochschulen eingehalten werden. Für die maximale Höchstbefristungsdauer wäre die Beibehaltung der bisherigen 6-jährigen Phase für die wissenschaftliche Qualifizierung in der Postdoc-Phase, die den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Regelung. In dem Entwurf ist mit einer 4-jährigen Postdoc-Phase zumindest ein wissenschaftsadäquaterer Vorschlag vorgelegt als in der vorangegangenen Diskussion. Ich weise aber darauf hin, dass jede Verkürzung der Postdoc-Phase gegenüber dem jetzigen Zustand zu Karriereabbrüchen führen wird. Und da gab es ja auch laute Stimmen von denen, und nachvollziehbare Stimmen von denen, die betroffen sind. 4. Punkt ist die geplante Tariföffnung. Sie würde zu einer Zersplitterung oder eine weitergehende Tariföffnung als vorgesehen zu einer Zersplitterung des Wissenschaftssystems führen. Die Akteure in der Wissenschaft werden durch unterschiedliche Tarifparteien vertreten. Wir haben den TVED, wir haben den TVL, wir haben die Hochschulen, wir haben die außeruniversitäre Forschung. Die Hochschulen sind auch nicht mit einer Stimme unterwegs. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder schließt, da ist ja das Land Hessen nicht eingeschlossen. Und eine Tariföffnung würde letzten Endes das Ziel konterkarieren, das auch der Pakt für Forschung und Innovation hat, die Versäulung zwischen den Forschungsorganisationen und den Hochschulen aufzuheben. Dafür halten wir eine weitergehende Tarifführung als bisher vorgesehen für nicht zielführend. Und ganz zum Schluss, die geplante Regelung des Vorrangs der Qualifizierungsbefristung vor der Drittmittelbesetzung erfüllt uns auch durchaus mit Sorge, denn es gibt Personen, die sich nicht qualifizieren wollen, aber die ein Forschungsprojekt bearbeiten wollen, zum Beispiel an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ist das besonders relevant. Da gibt es Forschungsaufträge aus den kleinen, mittleren Unternehmen.
die abgearbeitet werden müssen, ohne dass man dort Qualifizierung unterbringen kann. Deswegen muss sichergestellt sein, dass dies auch weiterhin möglich ist. Das ist auch ein wichtiges Anliegen unserer Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Soweit meine 5 Punkte. Ich hoffe, ich habe die Zeit nicht sehr. Es ist fast eine Punktlandung. Und deswegen höre ich jetzt auf.
Vielen Dank. Punktlandung in mehrfacher Hinsicht. Wir kommen jetzt zu Professor Wolfgang Wick, digital zugeschaltet, Vorsitzender des Wissenschaftsrates. Dankeschön.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete. Auch ich möchte mich im Namen des Wissenschaftsrats ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, dass wir zu dem Thema nochmal Stellung nehmen können. Es ist aus unserer Sicht eine breit geteilte Wahrnehmung, dass die hohe Anzahl befristigter Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft ein Problem ist, das nicht allein durch ein arbeitsrechtliches Instrument gelöst werden kann. Wir sind der Meinung, dass ein breiterer Ansatz, der die Personalstrukturen, das ist ja auch schon genannt worden, an wissenschaftlichen Einrichtungen insgesamt in den Blick nimmt, gewählt werden muss. Daher arbeiten wir da derzeit ein Positionspapier zu den Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem, das alle relevanten Einrichtungen, Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in den Blick nimmt. Ich kann und möchte den laufenden Beratungen nicht vorgreifen, aber auf Empfehlungen Bezug nehmen, die der Wissenschaftsrat vor einigen Jahren zu Karrierezielen und Wegen an Universitäten erarbeitet hat. Ich konzentriere mich auf zentrale Punkte, unter anderem auf die Frage der Höchstbefristungsgrenze. Eine solche Grenze hat der Wissenschaftsrat nicht eindeutig definiert. Er ist aber der Auffassung, dass die Qualifizierungsphase nach der Promotion, also das, was umgangssprachlich als R2-Phase bezeichnet wird, 4 Jahre nicht überschreiten sollte, um einen früheren Berufszeitpunkt oder einen Richtungswechsel auf einen anderen Karriereweg zu ermöglichen. Dies entspräche der im Gesetzentwurf vorgesehenen 4+2-Regelung. Allerdings sehen wir auch das Risiko, dass eine Höchstbefristungsgrenze den Zeit- und Leistungsdruck auf die Postdocs weiter erhöht. Um deren Perspektiven tatsächlich zu verbessern, würden wir die Empfehlungen in einen Kontext stellen. Dazu gehört ein Ausbau des Karrierewegs zur Professur über den Tenure-Track. Der Wissenschaftsrat betrachtet die Berufung auf eine Professur mit echtem Tenure-Track, also mit einer hinterlegten Stelle, als verlässlichste Gestaltung einer R3-Phase. Trotz des Förderprogramms des Bundes ist dieser Karriereweg bisher weiterhin nicht sonderlich verbreitet. Die Zahl der unbefristig beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollte erhöht werden. Damit entstünden mehr Karriereziele für Promovierte, die das Berufsziel Promotion, Professur nicht anstreben oder nicht erreichen. Dabei ist es aus unserer Sicht wichtig, wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Zielpositionen grundsätzlich zu unterscheiden. Benötigt werden unbefristete Stellen für wissenschaftliches Personal neben der Professur mit selbstständiger Forschung und oder Lehre, in der Regel aber mit geringeren Ressourcen als eine Professur. Benötigt werden daneben auch Dauerstellen für wissenschaftsnah tätiges Personal, das Daueraufgaben zum Beispiel in der Lehre, in Forschung und Informationsinfrastrukturen, Transfer oder Wissenschaftsmanagement versinnt. Solche Leistungen sollten nicht nebenbei von Personen erbracht werden, die sich wissenschaftlich qualifizieren. Nur selten wird allerdings von solchen Positionen noch eine Berufung möglich sein. Den Universitäten hat der Wissenschaftsrat schon 2014 empfohlen, für die unterschiedlichen Karriereziele spezifische Stellenprofile, Qualifizierungswege und Auswahlkriterien zu entwickeln. In der universitären Praxis sind solche differenzierten Karriereziele und Wege allerdings bis heute erst in Ansätzen erkennbar. Was bedeutet das? Das Gesetz sollte die Vielfalt der Karrierewege berücksichtigen. Es wäre schwer zu begründen, warum ein Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft auch für Personal gelten sollte, das sich gar nicht in einer wissenschaftlichen Qualifizierungsphase befindet, sondern dauerhaft unterstützende Aufgaben wahrnimmt. In diesen Fällen würde das allgemeine Arbeitsrecht greifen. Für Beschäftigte mit gemischten Aufgabenprofilen könnte es Ausnahmen geben. Der Wissenschaftsrat hat 2023 ein Positionspapier verabschiedet, das vorschlägt, das Verhältnis von Grundbudget und Drittmitteln an den Hochschulen neu zu justieren. Das Missverhältnis befristeter Drittmittel gegenüber den Grundmitteln ist aus unserer Sicht Teil der Misere und sorgt für Kettenbefristungen aus Projektmitteln ohne Aussicht auf Dauerbeschäftigung. Diese Verhältnisse sind aus unserer Sicht im Interesse eines Wettbewerbs- und zukunftsfähigen Wissenschaftssystems nicht länger hinnehmbar. Und sie sind auch nicht allein durch ein arbeitsrechtliches Instrument zu korrigieren. Erforderlich ist dazu ein Zusammenwirken von Bund, Ländern und wissenschaftlichen Einrichtungen und neben dem Aushandeln von Interessen auch ein Blick auf das Gesamtsystem. Mit seinem derzeit erarbeiteten Positionspapier zu den Personalstrukturen im Wissenschaftssystem will der Wissenschaftsrat dazu einen Beitrag leisten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch für die geschenkte Zeit. Dann kommen wir zu Dr. Jan Wöpkin, Geschäftsführer von German U15, also der Zusammenschluss der 15 führenden, besonders forschungsstarken Universitäten. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich ebenfalls für die Möglichkeit, in dieser Anhörung die Perspektive forschungsstarker Universitäten einbringen zu dürfen. Ich glaube, die letzten Tage, die letzte Woche haben uns vor Augen geführt, worum es jetzt geht. Das ist die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität und die Sicherheit, auch Klimasicherheit unseres Landes und Europas zu stärken und damit unsere Zukunftsfähigkeit und Souveränität zu gewährleisten. Dafür spielen, wem sage ich das, wenn nicht Ihnen, Forschung und Innovation eine überragende Rolle. Und dafür wiederum sind die Persönlichkeiten entscheidend, die für und in der Forschung arbeiten, die mit Neugier, Tatkraft und Zuversicht die Grenzen des Denk- und Machbaren erweitern. Deshalb ist die Zielsetzung, die hinter dem Gesetz steht, auch völlig richtig, das deutsche Karrieresystem besser zu machen. Die Frage ist nur, was sollte wie und vor allem auch wo geregelt werden? Das WIS-2VG, es ist angesprochen worden, ist ein Hebel, ein wichtiger und zugleich einer von vielen. Es hat eine spezifische Funktion im deutschen Wissenschaftssystem und dieses Wissenschaftssystem ist durch hohe Komplexität, Differenziertheit und Wechselwirkung gekennzeichnet. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Institutionen, Fachkulturen, Karrierewege und nicht zuletzt durch das föderale, ich sag mal, Miteinander von Bund und Ländern. Im Kontext WIS-2VG und gerade auch heute haben wir viele Debatten geführt, die sehr wichtig sind. Departmentstrukturen, neue Karrierewege, Stellenprofile neben der Professur, Anteil Dauerstellen, die aber nichts mit dem WIS-2VG zu tun haben. Und ich glaube, die Debatte der letzten Jahre hat nicht unbedingt profitiert von der Überfrachtung des WIS-2VG mit diesen anderen Themen. Wenn wir uns das jetzt das Gesetz selbst anschauen, und ich fasse mich etwas kürzer, weil vieles gesagt worden ist, dann haben wir eine dreigeteilte Einschätzung. Wir begrüßen eine Reihe von Punkten nachdrücklich, das möchte ich ausdrücklich sagen. Das betrifft die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten, die pflegepolitische Komponente, die ist, glaube ich, noch nicht angesprochen worden heute, die Übertragbarkeit nicht genutzter Befristungszeiträume von Promotion zur Postdoc-Phase ist sehr sinnvoll. Auch der Passus zu den studentischen Hilfskräften ist sinnvoll, wirklich hilfreich. Zweitens, wir begrüßen der Intention nach dem Qualifizierungsvorrang, glauben aber, dass die vorgeschlagene Umsetzung korrekturbedürftig ist, insofern als sie zwar zu der überwiegenden Zahl von Standard-Drittmittelprojekten passen mag, aber bei manchen eben nicht. Und dafür brauchen wir eine andere Lösung. Wir haben einen Sollvorschlag vorgeschlagen. Drittens, wir sehen zwei Punkte sehr kritisch. Das ist die Tariföffnung und das ist die Höchstbefristungsdauer in der Postdoc-Phase. Bei der Tariföffnung sehen wir, auch das ist mehrfach angesprochen worden, die Gefahr der Zersplitterung und der Wiederversäulung des Wissenschaftssystems, was geradezu absurd wäre, weil gerade hier auch Beschlüsse gefasst worden sind und Bund und Länder in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, sehr daran gearbeitet haben, diese Versäulung abzubauen. Bei der Höchstbefristungsdauer, auch das ist angesprochen worden, sehen wir den Vorschlag von 4 Jahren, jetzt mal die Anschlusszusage rausgenommen, als etwas, das gerade so vielleicht noch geht. Das geht gerade noch, wenn man sich ganz toll anstrengend, aber es ist nicht wirklich gut. Herr Kramer hat, glaube ich, den Begriff gefasst. Niemand ist wirklich glücklich damit. Und das kann man, glaube ich, mit den 4 Jahren auch so sagen. Das ist die absolut minimale Untergrenze. Aber es bedeutet, die Zeit nach der Promotion effektiv um ein Drittel zu kürzen. Das ist gewaltig und das ist insbesondere etwas, was nicht im Sinne der Beschäftigten sein würde. Wir plädieren dafür, es bei der bestehenden Regelung zu belassen, also in den 6 Jahren. Wenn Sie erlauben, abschließend noch ein Gedanke. Wir haben in den letzten Jahren intensiv über akademische Karrierewege diskutiert, manchmal hitzig. Und das ist gut so. Denn es hat den Blick auf die Stellschrauben geschärft, die wir haben, um das System besser zu machen. Davon gibt es eine ganze Menge. Und an diesen arbeiten unsere Universitäten, aber auch ganz viele andere Einrichtungen. Ich glaube, es gibt keine Einrichtung, die nicht an der Verbesserung der Karrierewege aktuell arbeitet. Für fast alle dieser Stellschrauben gilt aber eben das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass sie außerhalb des WIS-2VG liegen. Wenn ich an der Debatte, die wir geführt haben, eins allerdings bedauert habe, war es, dass sie mitunter ein allzu düsteres Bild vom deutschen Wissenschaftssystem gezeichnet hat, als wäre es gleichsam der schlimmste Ort, an dem man arbeiten könnte. Dieses Bild ist nicht nur düster, sondern vor allen Dingen einfach falsch. Die deutsche Wissenschaft ist immer noch und mehr denn je ein guter, ein attraktiver Ort zum Arbeiten. Jüngst hat der Atlas Wissenschaft weltoffen von DAAD und DZHW gezeigt, dass Deutschland inzwischen das zweitattraktivste Gastland weltweit ist, was die Zahl von Forscherinnen und Forschern angeht, nach den USA, die ja ein bisschen größer sind als Deutschland, und vor Großbritannien. Und man wird sehen, Klammer auf, was die dauernde antiuniversitäre und antiakademische Rhetorik in den USA für einen Effekt dort haben wird. Und ich finde, diese Studie ist ein Beleg für die Stärke des deutschen Systems, gerade jetzt, gerade in diesen geopolitisch angeschränkten Zeiten. Und es ist zugleich die Verpflichtung an uns alle, weiter daran zu arbeiten, dass wir die Persönlichkeiten und Spitzenkräfte gewinnen können, die wir brauchen, mehr denn je, um eine selbstbestimmte, souveräne Zukunft zu schaffen. Vielen Dank.
Vielen Dank an alle Sachverständigen für ihre Eingangsstatements. Und wir kommen jetzt zur berichterstattenden Runde der Abgeordneten. Und ich rufe eingangs auf für die SPD-Bundestagsfraktion Kollegin Dr. Caroline Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Sachverständige für ihre Stellungnahmen. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Deinert. Sie haben deutlich gemacht, auch mit Rückgriff auf die Entstehung der aktuellen Tarifsperre, dass sie in dieser Form durch die Verfassung nicht geboten ist. Und Sie schlagen vor, die Tarifsperre regelungstechnisch umzukehren und nur eben bestimmte Bereiche aus der Tarifautonomie auszunehmen. Was für einen Vorteil sehen Sie da nochmal? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern im Vergleich zu dem, was aktuell im Gesetzentwurf steht, nämlich eben die Tarifsperre weiterhin aufrechtzuerhalten und nur definierte 5 Punkte rauszunehmen. Wenn Sie uns das nochmal erläutern könnten, wo der positive Effekt zustande kommt. Die zweite Frage geht an Frau Bolenius. Wir haben es jetzt auch gehört, dieses Flickenteppich-Argument, das oft eingeführt wird, das entstehen würde bei Tarifverhandlungen im Wissenschaftsbereich. Wir sehen da ehrlicherweise von Seiten der SPD den TVL als sehr in seiner prägenden Wirkung, dass diese Gefahr nicht besteht. Herr Professor Kramer hat sogar von Ungerechtigkeit und Intransparenz gesprochen, die entstehen würde, wenn die Tarifsperre fällt. Vielleicht können Sie uns hier dazu Ihre Sicht der Dinge und Ihre Erfahrungen aus Tarifverhandlungen wiedergeben. Und die dritte Frage wäre auch noch mal an Herrn Professor Deinert, das Argument, dass die Innenministerinnen und Innenminister an dem Verhandlungstisch säßen und eben nicht die Hochschulen. Das steht auch in der Stellungnahme der HRK. Vielleicht können Sie uns da eine Einordnung geben.
Herr Professor Deinert mit der Antwort auf 2 Fragen.
Ja, vielen Dank. Wo sehe ich die positiven Effekte? Wenn die Tarifsperre, so wie sie jetzt formuliert ist, sagt sie ganz klar, was geht. Dies und jenes kann geregelt werden, das ist ein sehr überschaubarer Rahmen. Wenn die Tarifsperre umgedreht wird, dann hat man erstmal die Vermutung der Tarifautonomie und kann dann sagen, bestimmte Dinge lassen wir, sozusagen machen wir tarifvertragsfest, zum Beispiel die Qualifizierungsbefristung an sich, Höchstbefristung mit Mindestlaufzeiten, solche Dinge kann man ja festschreiben. Es bleibt dann aber eine ganze Reihe mehr nach. Ich habe zum Beispiel in der Stellungnahme das Thema angesprochen, Viertelstellen neben dem Referendariat, ob man die wirklich anrechnen muss, weil sie eigentlich nicht wirklich Qualifizierungscharakter haben, nimmt auch das Bundesarbeitsgericht eigentlich an. Das könnte man öffnen, käme übrigens der Arbeitgeberseite durchaus zugute. Wir haben dadurch eine Möglichkeit Wettbewerb um gute Arbeitnehmer, weil normalerweise wollen Arbeitnehmer gute Arbeitsbedingungen und nicht schlechte. Und wenn Tarifverhandlungen geführt werden, werden sie in der Regel zum Schutz der Arbeitnehmer geführt. Das sozusagen, es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Ich habe den Elefanten im Raum angesprochen. Sozusagen, wenn man beispielsweise Quoten festschreibt, dann müssen die Länder Farbe bekennen, was sie dann auch an Stellen zur Verfügung stellen, weil es Geld kostet. Soll ich gleich auch auf die Frage mit den Innenministern noch zurückkommen?
Ja, bitte.
Ja, okay. Also Tarifverhandlungen laufen ja normalerweise, das kann Frau Bolenius aber besser eigentlich erklären als ich, nicht so, dass da einer sitzt und sagt, so wird es gemacht. Das gibt ja Rückkopplung. Und wenn es diese Rückkopplung nicht gibt, das gilt ganz allgemein auch für Arbeitgeberverbände, dann ist das ein internes Problem des Verhandlers. Da muss man für sorgen. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass die Wissenschaftsminister spätestens mit darauf schauen, was verhandeln die Innenminister denn hier. Ja, also mehr sage ich da erstmal nicht zu. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Bolenius, DGB.
Ja, da kann ich
kann ich nur bestätigen, so ist es, so wird es sein, so war es auch in Hessen. Natürlich waren da die Wissenschaftsministerien beteiligt, das haben nicht die Innenminister alleine verhandelt. Das wäre ja auch verrückt, da wissen die in den Ländern, die Zuständigen auch, was sie sich damit an Problemen einholen würden. Und was dieses Flickenteppich-Argument angeht, also ehrlich gesagt kann ich das nicht nachvollziehen. Die Interessen und Zielsetzungen der Gewerkschaften sind sehr, sehr klar. Unser Interesse ist ein Flächentarifvertrag. Wir wollen eben keine kleinteiligen Tarifregelungen hier und da und dort und überall anders. Und das ist dann eben abhängig von der Gegenseite, ob die Gegenseite mitgeht oder nicht. Das haben die Länder selber in der Hand, ob da einheitliche Regelungen entstehen oder nicht. Ich hoffe sehr, dass man das im Rahmen des TVL verhandeln kann und dann entsteht da kein Flickenteppich. Denn den Flickenteppich, wenn wir ehrlich sind, haben wir doch jetzt durch die unklare Rechtsauslegung des WIS-Zeit-VG, weil unklar ist, was darf denn geregelt werden und wie und was ist eine Qualifizierung und was ist angemessen, hat jede Hochschule, jede Wissenschaftseinrichtung ihre eigenen internen Richtlinien rausgegeben. Irgendwelche Zettel, die zum Teil veröffentlicht sind, zum Teil auch nicht. Und wenn man sich die anguckt, das ist ein wahnsinniger Wildwuchs und alle handhaben es anders. Das heißt, jetzt ist Flickenteppich und mit dem Tarifvertrag könnten wir da endlich Ordnung reinbringen und das wäre auch unser Interesse. Danke.
Vielen Dank Ihnen. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion der CDU-CSU und die Fragen stellt Kollege Lars Rover.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Angesichts der politischen Lage in unserem Land ist es ja so, dass Sie damit deutlich machen, welche hohe Bedeutung das Thema in der Wissenslandschaft hat. Danke aber auch für die Klarheit der Stellungnahmen. Sie gingen ja von, so kann das Gesetz nicht verabschiedet werden, das verbessert nichts, bis es war eben auch keine einheitliche Stimme aus der Wissenschaftslandschaft zu hören. Und damit ist klar, dass das Gesetzesvorhaben in die nächste Runde gehen wird. Das ist besonders bitter für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Deutschland, die gewartet haben, dass in dieser Legislaturperiode ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz verabschiedet wird. Die letzten 3 Jahre haben hier keine Klarheit gebracht. Wir würden hier aber auch nicht beraten, und das will ich am Anfang meines Statements auch noch mal dazu sagen, wenn es überall exzellente Bedingungen gäbe für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn Professorinnen und Professoren überall so perfekt mit dem Wissenschaftsnachwuchs umgehen, wie es an vielen Stellen in unserem Land auch schon passiert. Es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, dass wir hier eher über die Negativfälle mit diesem Gesetz besprechen. Ich bin Hanna hat das deutlich gemacht, hat diese Schwierigkeiten klar herausgearbeitet. Und ich finde, an dieser Stelle muss man klar sagen, dass das BMBF nicht das Gespräch mit den Ländern, das ernsthafte Gespräch gesucht hat. Das ist der größte Fehler in diesen Beratungen gewesen. Ich komme zurück auf meinen Vergleich. Sie erinnern sich, dass ich diese Beratung zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz im Plenum mit einem Footballspiel verglichen habe. Damals hat im Plenum noch Kollege Seiter zu mir gesagt, ja, das Spielgerät kann ja auch der Quarterback in die Touchdown-Zone tragen. Das glaubt angesichts der aktuellen politischen Lage in unserem Land und einer rot-grünen Minderheitsregierung nun wahrscheinlich doch niemand mehr. Und die Defense, wenn die Offense quasi die Regierungskoalition gewesen ist, die Defense waren die vielen, vielen unterschiedlichen Stimmen aus der Wissenschaftslandschaft, die es den Regierungsfraktionen so schwer gemacht haben, hier zu einem Kompromiss zu kommen. Wir haben als Opposition natürlich auch unseren Teil dazu beigetragen, aber nicht, weil wir was verhindern wollten, sondern wir haben ausdrücklich angeboten, dass wir auch helfen würden, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Das hat nicht stattgefunden. Nun zu den politischen Botschaften, die ich für wichtig halte, damit wir hier nicht nur über ein nicht erledigtes Spiel oder nicht erfolgreiches Spiel sprechen. Wir müssen sehr deutlich die Rechte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Wissenschaftssystem stärken. Ich bin da fest überzeugt, dass das in der nächsten Runde passieren muss. Das deutsche Wissenschaftssystem muss aber eben auch international wettbewerbsfähig bleiben. Und wir brauchen Anreize für Modernisierung und Professionalisierung von Strukturen im Wissenschaftssystem. Und dazu brauchen Sie die Länder. Und deswegen möchte ich das auch mit einer Frage an Herrn Dr. Wölpkin verbinden. Sie haben das Thema Länderöffnungsklausel angesprochen. Das wäre die Bitte an Sie, das noch mal etwas mehr auszuführen, wie Sie sich das vorstellen. Denn ich bin sehr überzeugt davon, dass es zu Dauerstellen nur im Wissenschaftssystem kommen kann, wenn wir gemeinsam mit den Ländern an diesem Thema weiterarbeiten.
Herr Dr. Wöpken, bis zu anderthalb Minuten. Danke.
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, bei der Länderöffnungsklausel, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, dass ich Ihnen sehr zustimmen würde, das geht nur mit den Ländern gemeinsam, und ganz viele Initiativen und Programme, die jetzt laufen, laufen zwischen den Ländern und den Hochschulen, beziehungsweise auch nur den Hochschulen. Diese Ebene ist ganz, ganz wichtig. Es gibt diesen Gedanken der Länderöffnungsklausel, den ich davon sehr abgrenzen würde. Wir sehen eigentlich bei der Länderöffnungsklausel die gleichen Sorgen, die wir auch bei der Tariföffnung haben, nämlich dass sie zu einer Zersplitterung und weiteren, das Flickenteppich-Argument kann man fast noch stärker, finde ich, machen bei der Länderöffnungsklausel. Wir haben auch die Situation ja gehabt, dass es ein Vorschlag war, und da sieht man auch verdeutlicht, was das bedeuten kann, der aus einem Bundesland insbesondere hervorgebracht worden ist, wo es einen Vorschlag gab, auch für ein spezifisches Landeshochschulgesetz, eine Änderung, der berühmte 110.6 in Berlin. Der ist inzwischen wieder korrigiert worden. Und wenn man jetzt sich das Ganze vorstellt mit der Länderöffnungsklausel, dass das in diversen Ländern, und wir haben möglicherweise Länder, die vielleicht nicht mal eine stabile Regierung haben, in der nächsten Zeit passiert, dann haben wir, glaube ich, eine Situation, die niemand wirklich haben will fürs Wissenschaftssystem. Wir sprechen auf europäischer Ebene über Draghi, und Draghi sagt, wir brauchen eine fünfte Freiheit und Mobilität und Forschung muss grenzenlos sein in Europa. Da können wir nicht in Deutschland anfangen, gleichzeitig darüber zu diskutieren, dass wir wieder in Kleinstaaterei und Länderangelegenheiten verfallen, auf dieser Ebene.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und mit der zuständigen Berichterstatterin Laura Kraft.
Ja, vielen Dank. Ich finde das sehr gut, dass wir diese Anhörung hier noch machen, auch wenn sie in einer denkbar schwierigen Konstellation, Regierungskonstellation jetzt gerade stattfindet. Und wer sich die Genese dieses Gesetzgebungsprozesses angeschaut hat, mit all seinen Höhen und Tiefen, und leider waren es mehr Tiefen oder häufiger Tiefen als Höhen, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, und dann jetzt hier an diesen Punkt zu kommen, dann ist das mehr als schwierig. Und Sie haben eben auch schon als Sachverständige angesprochen, dass wir so ein vielfältiges Wissenschaftssystem haben, wo dieses eine Gesetz dem und auch den unterschiedlichen Bedarfen und Bedürfnissen auch der Beschäftigten gerecht werden soll. Das anzugehen zeichnete sich schon recht bald als die Quadratur des Kreises ab, und trotzdem waren wir auch in der Koalition motiviert, das zu schaffen. Ich glaube, wäre es einfach gewesen, hätte es die Union vorher gemacht. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt an diesem Punkt, und was ich sehr bedauere, wir haben bis heute kein Gesetz. Wir haben einen Vorschlag, der mit einem Kabinettsbeschluss vorliegt, aber den selbst wir als damals noch, also letzte Woche noch, regierungstragende Koalition aus Grünen, SPD und FDP so in der Form nicht mehr wollten. Und jetzt gibt es diese Koalition nicht mehr, und ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir dieses Gesetz überhaupt nicht mehr über die Ziellinie bringen können. Und ich glaube, das, was da insgesamt passiert ist mit all seinen Vorschlägen, was wieder zurückgezogen wurde, jetzt diesem Ausgangslage und der jetzt noch mal verschärften Situation, ist vielleicht das, was man so allgemeinhin als Clusterfuck bezeichnet. Am meisten leiden die Beschäftigten darunter, und das finde ich sehr schade. Wir als Grüne waren immer am Gelingen interessiert. Wir haben immer mit allen Interessensvertreterinnen und Vertretern gesprochen, und wir waren auch in der Koalition daran interessiert, dass es klappt. Und wir waren auch auf einer Zielgerade, so ehrlich muss ich auch sein. Lars Rover hat eben angesprochen, dass die Union im Plenum bereit war, uns zu unterstützen. Und da möchte ich Sie an dieser Stelle jetzt in die Pflicht nehmen. Es gäbe noch eine Möglichkeit, die guten Dinge, die da sind und wo es Einigkeit gibt, auch seitens der Sachverständigen, die vielleicht noch zu einen. Aber da würde es einer Mehrheit der demokratischen Mitte im Parlament bedürfen, um so etwas möglich zu machen. Ich habe meine Zweifel daran, aber ich fände es großartig, wenn es wenigstens die Möglichkeit gäbe. Wir sind offen zum Gespräch. Darauf muss man auch sagen, warum hat sich eigentlich Ich bin Hanna als Bewegung gegründet? Das war wegen eines Videos, wo die Figur Hanna allgemein für den wissenschaftlichen Nachwuchs, wie er so auch gerne genannt wird, aber völlig falsch als Begriff ist, da dargestellt wurde. Und das war in der Regierungszeit vor unserer Koalition. Und deswegen möchte ich hier noch mal an die Verpflichtung von allen appellieren. Denn auch wenn es unsere Koalition nicht mehr gibt und diese Regierung auch bald nicht mehr geben wird, sind die Hausaufgaben trotzdem dieselben. Und die Handlungsanweisungen liegen alle auf dem Tisch. Es sind alle Argumente ausgetauscht. Ich danke den Sachverständigen auch noch mal, dass sie heute noch mal ganz spezifisch mit sehr speziellen Fragen auch noch mal vertiefen. Aber seit Jahren ist bekannt, wo die Probleme liegen. Und es wird auch eine zukünftige Regierung, egal aus welchen Farben sie sich zusammensetzt, diese Probleme angehen müssen. Leider liegt auch kein Konzept vor und auch kein Finanzierungsvorschlag für ein Bund-Länder-Programm, das die strukturellen Probleme, die nicht im Wissenschaftszeitvertragsgesetz begründet liegen und auch nicht dort gelöst werden können, das liegt leider auch nicht vor. Das wird auch eine Aufgabe sein, das anzugehen. Und da appelliere ich auch noch mal an alle, die jetzt hier sitzen und hoffentlich auch wieder im Bundestag vertreten sein werden in der einen oder anderen Rolle. Herr Wick, Sie haben auch angesprochen, wo die größeren Linien zu ziehen sind und was das Gesamttableau ist. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, wo man den Finger in die Wunde legen muss. Und das ist dann auch die Finanzierungsfrage. Und dann ist die Frage der Politik, in welche Richtung soll es gehen? So, jetzt habe ich noch eine Frage. Ja, das funktioniert nicht mehr. Ich mache das in der zweiten Runde. Dann stelle ich noch mal eine Frage. Es tut mir leid, dass es jetzt ein längerer Appell geworden ist. Ich möchte aber eine Sache noch sagen, weil die 20 Sekunden habe ich dann jetzt doch noch. Ich danke meinen Berichterstatterkollegen. Das war toll, auch wenn das eine sehr schwierige Zeit war. Danke, dass wir versucht haben, das zu eilen. Entschuldigung.
Vielen Dank. Und auf jeden Fall steckt auch in dieser Novelle sehr viel Arbeit und auch Emotion. Wir kommen jetzt zur FDP-Fraktion mit Ria Schröder.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Und ich möchte zunächst Stefan Salter entschuldigen, der der Berichterstatter für dieses Thema ist und heute leider kurzfristig erkrankt ist und ich jetzt seine Rolle hier übernehmen möchte. Ich möchte einmal ganz herzlich den Sachverständigen danken für ihre Statements und gerne auch zu Ihnen zurückkommen. Ich habe einige Fragen mitgebracht und meine erste Frage, die richtet sich an Herrn Professor Kramer. Und da möchte ich gerne noch mal auf die Verkürzung der Postdoc-Phase auf 4 respektive 2 Jahre zurückkommen und gerne fragen, welchen Effekt das Ihrer Einschätzung nach auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und auch die Anschlussfähigkeit deutscher Forschungseinrichtungen und Hochschulen hat.
Den ersten Kramer, Teil der bitte. Frage habe ich nicht verstanden.
Okay, Frau Schröder, bitte noch mal laut und deutlich.
Ich probiere etwas näher ans Mikrofon zu gehen. Welchen Effekt hätte Ihrer Meinung nach die Verkürzung der Postdoc-Phase auf 4 respektive 2 Jahre auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Forschungseinrichtungen und Hochschulen?
Ja, das ist schnell erklärt. Danke, Herr Gehring. Das wird die Deutschen ins Ausland treiben und die werden dann dort sich weiter qualifizieren auf die Professur. Und diejenigen, die vom Ausland kommen, haben ja dann noch beliebig viele Jahre und werden dann praktisch sich hier qualifizieren und dann meist wieder zurückgehen. Das heißt, mittelfristig werden wir da ausbluten.
Weitere Fragen, Frau Schröder?
Ich würde gerne die gleiche Frage an Herrn Wöpking sprechen. Sie richten. Sie haben das Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit ja auch in Ihrem Statement besonders angesprochen. Ich würde da gerne auch Ihre Einschätzung zu hören.
Herr Dr. Wöpking.
Das ist sehr schnell gemacht. Ich kann mich Herrn Kramer da komplett anschließen. Also die Sorge, die wir haben bei einer Verkürzung der Laufzeiten, ist, dass ganz viele ins Ausland gehen werden, um sich da zu qualifizieren.
Weitere Fragen?
Ja, die nächste Frage richtet sich auch an Herrn Kramer. Ich würde gerne fragen, ob diese 4+2 ausreichen, damit sich angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler profilieren können im Wissenschaftssystem.
Ja, das ist eben jetzt die Frage, von wem wir reden. Ja, wenn wir von diesen Dauerstellen zum Beispiel für das Medizinerpraktikum sprechen, wäre es überhaupt kein Problem. Wenn Sie aber neue Professorinnen und Professoren ausbilden wollen, und das muss ja genauso unser Ziel sein, dann reicht das einfach nicht, weil die R3-Phase umfasst eben 6+x Jahre. Also wir haben die 6 Jahre, die befristet sind und dann die Evaluation auf die Dauerstelle. So funktioniert der Tenure-Track und der beginnt eben nach der Postdoc-Zeit.
Weitere Fragen?
Ja, Es geht an die an Herrn Professor Rosenthal, würde ich gerne meine Frage richten und auf das viel besprochene Thema der Tariföffnung noch mal zu sprechen kommen. Sie haben da verschiedentlich in den Statements zu ausgeführt, aber ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, was das für die Hochschulen bedeutet und dabei insbesondere für die Personalplanung und für die Personalverwaltung und dazu gerne Herr Professor Rosenthal.
Herr Rosenthal.
Ja, vielleicht kann ich auch Bezug nehmen auf das, was wir jetzt hier diskutiert haben. Meine Erfahrung ist nicht die, dass die Wissenschaftsministerin, Wissenschaftsminister einen großen Einfluss haben bei den Tarifgesprächen. Ich habe in meinem nun schon länger währenden Leben, was Wissenschaftsadministration angeht, immer genau das Gegenteil erlebt, dass Lösungen gefunden wurden, in denen die Wissenschaft völlig außen vor war. Und die Wissenschaft sitzt einfach bei den Tarifverhandlungen nicht am Tisch. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Sie ist außen vor und uns werden dann Lösungen aufgetischt, die der Wissenschaft nicht gerecht werden. Das zweite Argument sehe ich schon so, dass es eben eine Zersplitterung dann geben wird, dass wir einen Flickenteppich haben werden. Wenn Sie nur TVÖD, TVL zum Beispiel nehmen, sind zwei verschiedene Kategorien. Und wenn das weiter auseinanderklafft und über die Bezahlung hinaus noch weitere Unterschiede dann in diesen verschiedenen Tarifsystemen etabliert werden, haben wir ein Problem. Gucken Sie sich Berlin an, das sind nebeneinander auf einem Campus Einrichtungen, die TVÖD haben und die TVL haben. Und wenn das immer mehr auseinandergeht, läuft zwischen den beiden Einrichtungen schon mal weniger. Und deswegen kann ich wirklich nur vor der weitergehenden Öffnung der Tarifsperre warnen.
Weitere Fragen?
Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr in 30 Sekunden. Deswegen würde ich das in der zweiten Runde machen.
Ich hätte jetzt noch drangehängt wegen der Verständnisfrage. Aber okay, gut, dann kommen wir dazu nachher. Und jetzt zur AfD-Fraktion mit Herrn Kaufmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Regierung ist dysfunktional, aber wir sind ja hier ein anderes Verfassungsorgan, nämlich der Bundestag. Und wenn hier einige nicht die Arbeit einstellen wollen, dann können wir weiter arbeiten und auch Dinge zum Positiven verändern. Die vorliegende Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist im Großen und Ganzen maßvoll erfolgt. Maßvoll, was sich auch aus den verschiedenen hier vorliegenden Stellungnahmen ablesen lässt, die ja neben Kritik auch viel Positives anzumerken haben. Es ist für Forschung und Lehre in Deutschland weiterhin anzuerkennen, dass den besonderen Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs mit den Regeln des allgemeinen Arbeitsrechts nicht Rechnung getragen werden kann. Insgesamt sehen wir aber auch einige Regelungen kritisch. Das sind insbesondere die Tariföffnung und die weitere Begrenzung der Höchstbefristungsdauer in der Postdoc-Phase. Hier besteht die Gefahr, dass zusätzliche Schwierigkeiten für die Forschung in Deutschland geschaffen werden. Ideale Bedingungen für Forschung und Lehre müssen aus unserer Sicht Vorrang haben. Ich habe zuerst mal eine Frage an den Herrn Professor Rosenthal. In der Stellung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen wird dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass eine Begrenzung der Postdoc-Phase auf 3 Jahre insbesondere auch die Anwendung des etablierten und erfolgreichen Tandem-Programms an den HAW verhindern würde. Das deckt sich auch mit der Einschätzung des Rektors meiner eigenen Hochschule, Professor Teichert. Können Sie kurz erläutern, inwiefern das problematisch ist und welche andere Regelung gegebenenfalls auch als Sonderregelung für die HAW hier sinnvoll wäre?
Herr Rosenthal, bitte.
Ja, die Tandems sind auf längere Zeit angelegt. Deswegen würde das eine Verkürzung der Postdoc-Phase unter 6 im Regelfall, wenn ich noch Promotionsjahre über sind, würde dann wirklich dieses Programm verunmöglichen. Aber ich würde es wirklich auch weitersehen wollen. Jede Verkürzung der Postdoc-Phase bedeutet, ich habe es eben ja auch schon mal gesagt, in vielen Fällen ein Karriereabbruch. Und die Lösung liegt nicht in der Verkürzung der Postdoc-Phase, sondern liegt darin, dass eben die Länder und vor allen Dingen die Institutionen mit verantwortlich agieren, Karrierewege transparent und nachvollziehbar gestalten und im Zweifelsfall auch frühe Entscheidungen treffen, auch wenn es nicht weitergeht. Sie müssen immer wieder sehen, 70-80% derer, die promovieren, oder 90% wahrscheinlich eher, bleiben nicht an den Hochschulen. Und in abgeschwächter Form gilt das auch für die Postdocs. Und um das eben vernünftig zu gestalten, auch um die Übergänge
in den privaten Sektor, in Verwaltung, Kultur und so weiter zu gestalten, braucht man einfach Zeit. Und jede Verkürzung der Postdoc-Phase ist deswegen schädlich, nicht nur für die Tandemprogramme, sondern flächendeckend. So muss man es wirklich sehen.
Danke.
Noch Fragen?
Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Sie hatten ja in Ihrer Stellungnahme schon betont, dass mehr unbefristete Stellen nach der Promotion mehr dauerhafte Mittel für die Grundfinanzierung der Hochschulen bedeuten. Es ist ja eine einfache Rechnung. Wer mehr Dauerstellen will, muss die Wissenschaftseinrichtungen finanziell deutlich besser ausstatten. Können Sie Angaben dazu machen, in welcher Höhe zusätzliche finanzielle Mittel benötigt würden, um einen Großteil der Stellen, die unter das WIS-ZeitVG fallen, in unbefristete Stellen umzuwandeln?
Auch an Herrn Rosenthal.
Ja, also so schnell kann ich nicht rechnen. Aber es wären gewaltige Beträge, würde ich sagen. Und in Anbetracht der Situation auch in den Ländern sehe ich das nicht. Ich sehe viele Hochschulen auf Konsolidierungsrat. Es gibt Stellenabbauüberlegungen und zum Teil schon Umsetzungen. Deswegen muss ich auch in dieser Runde sehr klar sagen, die zusätzlichen Stellen, so nötig sie wären und so stark wir sie fordern, die sind in absehbarer Zeit wahrscheinlich, die werden wir in absehbarer Zeit nicht kriegen. Deswegen geht es nur um Stellenumwandlung. Wir werden, und das passiert an den Hochschulen auch, Qualifizierungsstellen in Dauerstellen umwandeln. Was anderes ist in den nächsten Jahren für mich in keiner Weise in Sicht. Ich möchte aber auch noch mal sagen, weil schließe mich an den Webking an, an vielen Hochschulen ist ein erheblicher Teil des Mittelbaus, schlechtes Wort, sagen wir der Postdocs, entfristet worden. Typischer Fall, meine alte Uni Jena, 30%, und das ist keine Ausnahme nach oben oder nach unten. Da ist einfach schon viel gelaufen, und ich sehe es absolut so, dass an den Hochschulen, insbesondere an den Universitäten mit vielen Postdocs, dass das Dogma Daueraufgabe, Dauerbeschäftigung umgesetzt wird. Ja? Und es gibt jetzt nochmal zusätzlich die Überlegung der Karrierewege neben den Professuren. Da haben wir nun einen klaren Vorschlag auch gemacht, zusammen mit der Jungen Akademie. Da läuft vieles schon, und es ist nicht so schrecklich, das greife ich gerne auf von den Webking, wie es oft gemacht wird. Und die Zahl, dass 90% befristet sind, ist einfach irreführend. Bei den Postdocs würde ich flächendeckend schätzen, sind es 70%. Und die anderen haben bereits Dauerstellen. Die Länder machen da auch ordentlich Druck. Die machen zum Teil auch Vorgaben. Ich glaube, in Brandenburg sind es 40%. Da läuft vieles. Aber es ist nur eine Umschichtung von Befristungs- von Qualifizierungsstellen eben in Dauerstellen, weil keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden. So ist die Situation.
Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den beiden Gruppen. Und es startet Die Linke mit Kollegin Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne auch eine Sache vorne wegschicken, die der Ausschussvorsitzende ja dankenswerterweise auch schon angesprochen hatte. Wir finden, dass die Tragweite und auch die anhaltende Kontroverse um dieses Thema Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes aus unserer Sicht schon wirklich zwingend macht, dass man auch die betroffenen Perspektive mit einbezieht. Und für uns ist es wirklich unverständlich, warum die Fraktionen, die Sachverständige benennen können, die Initiative Ich bin Hanna nicht benannt haben. Ich möchte wirklich überhaupt nicht die Expertise auch der geladenen Sachverständigen schmälern. Aber es ist schon offensichtlich, dass hier einfach auch eine kritische Stimme jetzt fehlt, die in dieser Debatte um die Beschäftigungsverhältnisse an der Wissenschaft doch auch wirklich einen sehr großen Einfluss hatte und diese Debatte auch sehr geprägt hat. Ich glaube, das ist ein Versäumnis, und ich hoffe sehr, dass sich das sozusagen zukünftig nicht wiederholen wird. Meine erste Frage ginge an Frau Bolenius. Man hat ja schon bei der letzten Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes das Ziel ausgegeben, dass der Anteil der Kettenbefristungen deutlich zurückgedrängt werden soll, weil ja auch damals schon klar war, ja, ne, dass die Befristungspraxis hat ein Maß erreicht, was eben mit den Grundsätzen für gute Arbeit nicht vereinbar ist. Jetzt hatten wir die Evaluation vor 2 Jahren zu dieser Novelle, die auch sehr deutlich wieder ausgefallen ist. Jetzt haben wir eine erneute Novelle oder einen neuen Entwurf auf dem Tisch liegen, wo aber das im Kern wieder nicht so richtig umgesetzt wird. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, was müsste sich konkret im Gesetzentwurf ändern, damit dieses Prinzip Dauerstellen für Daueraufgaben Realität werden kann? Und wie müsste nach Ihrer Ansicht nach die Anschlusszusage arbeitsrechtlich ausgestaltet werden, damit sie rechtssicher auch eine verbindliche Perspektive auf Entfristung der Postdocs ermöglichen kann?
Frau Bolenius, bis zu einer Minute.
Ja, vielen Dank.
Also vielleicht erstmal zu den, wie kann man die Zahlen runterkriegen oder den Grundsatz Dauerstellen wirksam machen. Ich glaube, durch eine klare Definition des Qualifizierungsbegriffs kommen wir da näher ran, denn momentan ist die Befristung so ausufernd möglich, weil eben jede Tätigkeit irgendwie auch qualifizierend ist und deshalb auch befristet werden darf. So hat es ja das Bundesarbeitsgericht nun mal leider geurteilt, im Grunde auch mit Recht, weil es im Gesetz nicht definiert ist. Also es muss definiert werden. Und wenn klargestellt wird, dass es im Kern um die Promotion geht, dann haben wir die Zahlen schon mal deutlich runter, insbesondere was den Postdoc-Bereich angeht. Und was die Ausgestaltung der Anschlusszusage angeht, ist aus unserer Sicht insbesondere ganz zentral, dass das mit Vertragsschluss passiert und dass sehr, sehr klar definiert ist, welche Ziele erreicht werden sollen und welche Position danach sich anschließt. Also dass das nicht irgendwann später mal passiert, sondern das muss mit Vertragsschluss geklärt sein. Es gibt einzelne Tenure-Track-Modelle, bei denen sowas schon stattfindet, und da muss der Weg hingehen.
Reicht das? Dann kommen wir jetzt zur Gruppe Das BSW.
Vielen Dank,
Ali Al-Dalami.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an Frau Bulenius. Die GEW fordert richtigerweise mehr Dauerstellen und höheren Druck von Seiten der Bundesregierung auf die Länder. Denn Bildung und damit auch der Universitätsbetrieb sind hauptsächlich Ländersache. Nun wird aber gerne im Hochschulbereich der Rotstift angesetzt. Das zeigt das Beispiel Hessen. Das Land hatte im März mit den Gewerkschaften eine Regelung für seine Hochschulen abgeschlossen. Diese müssen die Zahl ihrer unbefristeten Tarifvollzeitstellen für Wissenschaftler deutlich steigern. Diese Vereinbarung war verbindlich, aber Anfang Juni hat die Landesregierung per Nachtragshaushalt massive Kürzungen beschlossen. Wegstreichen können die Hochschulen nur befristete Stellen, also exakt solche, deren umfangreiche Entfristung die Landesregierung versprochen hatte. Zeigt dieses Beispiel, dass der Bund angesichts immer schlechterer Haushaltslagen in den Ländern doch in der Verantwortung steht, Dauerstellen mitzufinanzieren?
Frau Bolenius.
Ja. Ja, natürlich, ein Stück weit, ja. Denn wir sehen ja einfach, dass die Länder es momentan schon länger nicht wirklich gut hinkriegen, die Hochschulen auskömmlich zu finanzieren, den gesamten Forschungsbereich auskömmlich zu finanzieren. Und das ist natürlich ein Risiko, das in solchen Vereinbarungen liegt, vor allen Dingen, wenn Quoten festgeschrieben werden, dass das de facto, wenn dann Haushaltsmittel gekürzt werden, dazu führt, dass die befristeten Stellen halt wegfallen und sich unterm Strich eigentlich nicht wirklich was ändert. Also jedenfalls nicht substanziell. Das Risiko gibt es. Deshalb war ja eigentlich auch vorgesehen im Rahmen dieser Legislatur, das Dauerstellen als Programm, als Bund-Länder-Programm auf den Weg zu bringen. Das natürlich flankierend zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz enorm wichtig gewesen wäre, aber ja nun leider nicht auf den Weg gekommen ist. Wir hoffen da sehr auf die nächste Bundesregierung, denn die Hochschulen in den Ländern alleine werden es nicht gestemmt bekommen, fürchte ich. Jedenfalls nicht in allen Bundesländern. Dafür sind die Länderhaushalte zum Teil schlicht nicht ausgestattet genug.
Vielen Dank. Damit ist die berichterstattenden Runde abgeschlossen. Wir kommen jetzt zur Nachfragerunde und ich rufe auf für die SPD-Fraktion Kollege Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, dass das Thema Zersplitterung vor dem Hintergrund Tariföffnung hier von den Arbeitgebern so vorgetragen wird, ohne eigentlich nachprüfbare Belege. Weil die Regel ist in Deutschland Tarifautonomie. Und ich bin der Meinung, dass wir nicht die Anwendung der Regel begründen müssen, sondern die Anwendung einer Ausnahme. Und Frau Bolenius hat ja hier gerade schon für die Gewerkschaften klargestellt, dass sie gar nicht an einer Zersplitterung interessiert sind, sondern den Flächentarifvertrag anstreben. Das habe ich auch immer so verstanden. Deswegen einmal die Frage an Herrn Deinert. Welche Möglichkeiten soll einer befürchteten Zersplitterung, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das steht ja im Raum, gibt es denn, sie zu verhindern? Welche Vorbeugemaßnahmen könnte man da treffen? Wie könnte die Tarifautonomie ausgestaltet sein?
Also vielleicht darf ich vorwegschicken, dass ich diese Zersplitterungsgefahr ehrlich gesagt nicht so sehe. Wir haben eigentlich nur drei Tarifvertragsparteien. Die sind nicht in der Situation, dass sie einem massiven Arbeitskampf ausgesetzt werden, um sozusagen Regelungen für den für die Postdoc-Phase oder so zu bekommen. Da reicht ein einfaches Nein. Und eine Gewerkschaft wird nicht sozusagen die Massen dafür mobilisieren können, da einen Arbeitskampf vom Zaun zu brechen. Das heißt sozusagen, eigentlich können die Tarifvertragsparteien das selber. Wenn man aber die Befürchtung hat, dass es anders wäre, könnte man natürlich im Gesetz auch vorschreiben, ein bundeseinheitlicher Tarifvertrag als sozusagen Öffnungsmöglichkeit. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Arbeitnehmerentsendegesetz. Da haben wir auch bestimmte Regelungen, die knüpfen an bundeseinheitliche oder sozusagen Tarifverträge, die einen Geltungsbereich über den ganzen Bund haben. So etwas wäre hier auch vorstellbar.
Weitere Fragen?
Ja, dann würde ich Herrn Rosenthal noch mal fragen, stellvertretend auch für die anderen. Wäre es denn nicht auch Ihr Ziel, zu einem Flächentarifvertrag zu kommen? Und welche Möglichkeiten sehen Sie denn da auch, zu einer gemeinsamen Haltung auf der anderen Seite der Tarifparteien zu sorgen?
Herr Rosenthal, bitte.
Na, ich habe ja schon gesagt, dass ein Flächentarifvertrag hätte vielleicht gewisse Vorteile. Aber ich sehe trotzdem dann letzten Endes schon eine große Unsicherheit damit einhergehen. Und ob das dann, wie das dann umgesetzt wird, kann ich mir einfach nur nicht vorstellen. Meine Erfahrung ist bisher eine andere. Und die Wahrnehmung ist wirklich, dass die wissenschaftlichen Belange nicht berücksichtigt werden. Und wenn wir dann eben doch noch Unterschiede haben zwischen den verschiedenen Tarifsystemen, die Eingangsbefristung zum Beispiel, das mag vielleicht noch angehen, oder die Doktorandenbefristung, aber in der Höchstbefristungsdauer, wenn es da Unterschiede gäbe, das wäre ein Riesenproblem. Ich finde, dass also wirklich mein Ausgangspunkt ist, dass bisher die Belange der Wissenschaft nicht berücksichtigt wurden. Die Behörden stehen im Vordergrund. Ich weiß natürlich auch, dass Hochschulen häufig nachgeordnete Behörden sind, aber trotzdem haben sie andere Erfordernisse. Und das wird immer das Dominante sein. Und deswegen glaube ich, dass die Tariföffnung den Belangen der Wissenschaft, den Hochschulen, auch den außerhochschulischen Einrichtungen einfach nicht gerecht werden wird. Auch wenn man sich da um eine Einheitlichkeit bemüht, da muss man gucken, ob die dann auch tatsächlich kommt.
Für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombeck.
Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Periode neigt sich offenkundig dem Ende. Wir haben einen Gesetzentwurf, bei dem unisono hier Kritik geübt worden ist. Insofern ist, glaube ich, die Annahme, man könnte das jetzt noch in kurzer Zeit noch mal neu aufsetzen, wahrscheinlich wenig realistisch. Deshalb will ich mal gucken, auch für die nächste Wahlperiode, wo man eigentlich hingehen kann, und möchte gerne insbesondere Herrn Dr. Wöpking und Herrn Kramer einmal fragen, wie Sie denn das Thema sehen, die Ressortforschung, die wir haben. Herr Professor Kramer, Sie sagten ja auch Kettenbefristungen. Wie denn die Projekte des Bundes am Ende auf das Thema der Befristungen sich auswirken und wo Sie einen Ansatz sehen würden, das zu verändern?
Herr Kramer.
Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen überfragt. Da würde ich mich gern schlauer machen, bevor ich qualifiziert antworte. Aber da können wir vielleicht separat noch mal sprechen. Die Sorge, die ich habe ja lange in Frankreich gelebt, eine Sorge, die mir immer im Hinterkopf ist, ist natürlich, wenn man das System, das Französische, sich anschaut, also wird da bessere Wissenschaft betrieben dadurch, dass man sehr, sehr früh alles entfristet und nur ganz wenige ins System lässt. Das ist übrigens ein unglaublicher Stress für die jungen Leute in Frankreich. Wer kommt rein und wer bleibt draußen? Also kriegt man dadurch eine bessere Wissenschaft am Ende? Ich stelle nur mal die Frage im Raum. Die Parameter sind ja bekannt.
Ja, weitere Fragen gibt es bestimmt.
Ja, ich hatte jetzt noch Herrn Wöpking adressiert, genau.
Herr Wöpking.
Herr Maser, zur Ressortforschung, da würde ich mich auch gerne erstmal schlau machen. Zu den Kettenverträgen würde ich gerne einen Punkt aufbringen. Es wird ja in dieser Diskussion immer gerne mit Statistiken argumentiert, und ich glaube, auch hier ist ein Blick in die Statistik hilfreich. Und in den Evaluationsbericht, der ganz ursprünglich mal der Ausgang war für diese Novellierung des Westzeit-VG, es war ja ein erklärtes Ziel des Ganzen, und da steht drin, dass es diese Kettenproblematik gibt. Das ist auch eine ernsthafte und schwierige Kettenproblematik, aber es ist keine Flächenproblematik, sondern es ist etwas, was 10%, ich meine, so war die Zahl in dem Bericht, 10% des Personals vereint 50% aller Kettenbefristungen auf sich. Das heißt, es ist ein kleiner Teil des Systems sehr stark betroffen, aber es ist nicht das ganze System von Kettenbefristungen betroffen. Und ich glaube, diese 10%, das ist ein unhaltbarer Zustand, den muss man angehen. Ich glaube, das liegt auch wesentlich in der Verantwortung der Einrichtungen selbst, sich darum zu kümmern jetzt.
Weitere Frage?
Ich würde das gerne nochmal an Professor Rosenthal geben, auch mit der Frage, würden bei sowas auch die Patenstrukturen vielleicht helfen und gäbe es da Anreizsysteme, die Sie gangbar hielten?
Herr Rosenthal, bis zu einer Minute.
Departmentsystem ist ja ein Schlagwort, da muss man genauer hinschauen, was man meint. Ich persönlich denke, dass wir zu geteilten Infrastruktur kommen müssen. Und es kann nicht jede Professur in Zukunft ausgestattet sein mit super teuren Geräten. Aber ich würde das sehr differenziert betrachten, was zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal etwas falsch und fragwürdig, Personalausstattung angeht, die jetzt zu in Department nur reinzustecken und nicht mehr einzelnen Personen zuzuordnen, das würde ich für ein Problem halten. Ich glaube, dass Departmentstrukturen gerade den jungen Leuten entgegenkommen würden, weil sie freien Zugriff auf Infrastrukturen haben. Das hat aber hat vielleicht nicht so viel jetzt mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu tun, aber ist ein Wechsel, den wir an unseren Hochschulen im Laufe der nächsten Jahre wirklich vollziehen müssen, dass wir Infrastrukturen öffnen eben für alle und dass sie nicht mehr Personen zugeteilt sind.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Laura Kraft für Bündnis 90 Die Grünen Bundestagsfraktion.
Genau. Ja, also ich habe einmal eine Frage an Professor Rosenthal. Welche Aspekte dürften denn Ihrer Meinung nach nicht geöffnet werden? Also wofür müsste es zwingend eine Tarifsperre geben? Weil wir haben ja eben schon gehört, dass es auch wichtig wäre, das Prinzip vielleicht umzukehren. Da gibt es aber natürlich auch zögerliche Antworten zu. Also gibt es etwas, wo Sie sagen, das sollten auf keinen Fall die Tarifpartner verhandeln dürfen, aus Gründen? Und eine Frage hätte ich dann noch. Individuelle Karriereentwicklungspläne, welche Rolle werden die dann in Zukunft spielen? Weil wir werden jetzt erstmal kein WissZLVG haben, aber die Problematik ist ja nach wie vor da gegeben. Und ich weiß, dass die Hochschulen da ja auch schon Wege gegangen sind teilweise.
Herr Rosenthal.
Also grundsätzlich würde ich so eine Umkehr skeptisch gegenüberstehen. Aber was zum Beispiel ganz unangetastet bleiben muss, ist die Höchstbefristungsdauer. Also die 6+6 Jahre, wenn wir darüber reden, das wäre aus meiner Sicht ganz essentiell. Es gibt ja andere Tariföffnungsmöglichkeiten, die jetzt auch im Gesetzentwurf vorgesehen sind. Die sind aus meiner Sicht akzeptabel. Aber das wäre wirklich, glaube ich, das Allerwichtigste. Es wurde ja schon verschiedentlich gesagt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz setzt wirklich nur einen Rahmen. Die Karrierewege, Transparenz, Zuverlässigkeit, was nicht immer heißt Dauerstelle, das muss wirklich in den Einrichtungen vollzogen werden. Und da erlebe ich durchaus auch einen großen Aufbruch in den Einrichtungen, dass da eine Menge passiert. Ich möchte nochmal auf unser Karrierepapier, Karriere neben der Professur verweisen. Da ist eine ganze Menge eigentlich zurzeit auf dem Weg. Und die Wissenschaft ist auch dazu, es geht eigentlich gar nicht anders, um Wissenschaft, Arbeit in der Wissenschaft weiterhin attraktiv zu halten, müssen eben die Karrierewege auch attraktiv sein. Daueraufgaben, Dauerstellen, das muss zusammengepackt werden und ansonsten eine Berechenbarkeit der Karrierewege auch, wenn es dann vielleicht nicht in der Wissenschaft weitergeht, dann gilt das Stichwort frühe Weichenstellung, nicht das, was wir dann haben, die Kettenverträge ohne Ende. Aber das ist eine Angelegenheit wirklich der Institution und vielleicht auch im Sinne der Ermöglichung dann auch der Länder, der Ländergesetzgebung.
Ich würde dann die Frage noch mal an Professor Kramer weitergeben. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ja, danke für die Möglichkeit. Ich wollte einfach kurz berichten, dass viele von uns, von den verschiedenen Forschungsorganisationen an den Universitäten, sieht man es auch, dass wir wirklich dran sind an den Karrierewegen. Also nur als Beispiel, wir machen in der Max-Planck-Gesellschaft freiwillig die Mindestvertragslaufzeiten. Bei den Promotionen haben wir es ja schon und jetzt machen wir es für die Postdocs. Also das funktioniert dann über ein Anreizsystem, dass man den Leuten sagt, ihr könnt nur im Postdoc-Programm mitmachen, also den Führungskräften sagt, wenn ihr die Mindestvertragslaufzeit macht. Ja, so rum wird ein Schuh draus. Und ich glaube, mit dem Tenure-Track ist auch wichtig zu wissen, da haben wir folgende Änderung eingeführt. Wenn jemand schon die Qualifizierung hat bei Aufnahme seines Tenure-Tracks, kann auch sofort entfristet werden. Das heißt, die Evaluation, die nach 6 Jahren oder nach 5 Jahren kommt, kann zur Einstellung gemacht werden, wenn jemand schon kommt mit den entsprechenden Qualifizierungen. Das wollte ich auch nochmal sagen, volle Flexibilität, weil wir haben ja ein Interesse, dass diese jungen Frauen gleich im System bleiben, wenn die schon gezeigt haben, dass sie eine Gruppe leiten können. Also das machen wir jetzt gerade zum ersten Mal und da habe ich auch die Regeln geändert.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion mit Frau Schröder.
Ja, vielen Dank. Ich will einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, mit einem weit verbreiteten Irrtum aufzuräumen, den Frau Bolenius eben auch angesprochen hat, nämlich dass der Bund höhere, also mehr Geld zur Verfügung hätte als die Länder. Das ist nicht der Fall. Die Steuereinnahmen bei den Ländern sind höher Und insofern ist es, glaube ich, auch nicht sinnvoll, immer mehr Länderaufgaben auch an den Bund zu adressieren. Der Bund übernimmt das an vielen Stellen bereits. Es gibt ja auch an vielen Stellen eine Zusammenarbeit. Aber wir merken auch alle, dass das an manchen Stellen eben dann nicht so zielgerichtet ist. Subsidiaritätsprinzip hat auch was für sich und dass auch die Leistungsfähigkeit des Bundes nicht unerschöpflich ist. Das wollte ich einmal an der Stelle sagen, weil ich das oft erlebe, dass der Bund dann adressiert wird. Tatsächlich, glaube ich, sind die Länder nicht nur näher dran an vielen Stellen, sondern sie sind auch leistungsfähig. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Rosenthal, an die HLK, und zwar, welchen Effekt hätte eine Einengung des Qualifikationsbegriffs auf Promotionen? Und dabei interessiert mich insbesondere, was das für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bedeutet.
Herr Rosenthal.
Ja, dazu ist ja zunächst mal zu sagen, dass das Promotionsrecht jetzt auch in den meisten Hochschulen für angewandte Wissenschaft etabliert ist in der einen oder anderen Form. Sachsen ist jetzt noch eine Ausnahme. In Sachsen ist es nicht vorgesehen, aber es gibt das auch. Aber letzten Endes sind das natürlich die Promotion und die Habilitation und habilitationsäquivalente Leistungen sind wichtige Qualifizierungsmarkierungen, die auch eine große Eindeutigkeit haben. Ich habe ja eben schon im Eingangsstatement gesagt, es gibt auch viele andere Qualifizierungswege, die zum Beispiel für die Arbeit ganz außerhalb der Universität a priori qualifizieren, in der Wirtschaft, also im privaten Bereich oder auch in der Verwaltung. Auch das müssen natürlich Qualifizierungsmöglichkeiten sein, die dann mit den Betroffenen, die Stelleninhaber haben, auch vereinbart werden und die dann auch bedient werden müssen im Sinne von der Vermittlung von Wissen, von Möglichkeiten, Praktika in der Industrie zu machen, wenn man dorthin will und so weiter. Also ich würde es jetzt nicht beschränken rein auf die Promotion und auf die Habilitation oder wie es schon oft heißt, habilitationsäquivalente Leistungen. Es gibt auch andere Qualifizierungsarten, die dann darauf ausgerichtet sind, außerhalb einer Hochschule oder außerhalb der Wissenschaft tätig zu sein.
Noch Fragen aus der FDP-Fraktion?
Ja, eine Frage hätte ich noch an Herrn Wöpking. Sie haben eben, dafür möchte ich mich bedanken, auch noch mal engagiert, auch dafür geworben, dass der Wissenschaftsstandort Deutschland nicht so unattraktiv ist, wie er häufig dargestellt wird. Möchte aber auch noch mal fragen, jetzt unabhängig vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was aus Ihrer Sicht Hochschulen und Forschungseinrichtungen tun können, um als Arbeitsplatz attraktiver zu werden, als sie es an manchen Stellen vielleicht schon sind, aber vielleicht auch noch nicht an allen.
Das Zeitkontingent ist aufgebraucht. Ja, aller Einverständnis vorausgesetzt, würde ich jetzt bis zu einer Minute Antwortzeit aber einräumen. Herr Wöpken.
Ja, vielen Dank für die Frage. Hochschulen und Universitäten, unsere, aber auch andere, machen da eine ganze Menge. Das eine ist, dass auch ähnlich wie die Max Planck das macht, wir freiwillig diese Mindestvertragslaufzeiten, das wurde ja auch gesagt, machen. Viele sind dabei 3 Jahren, auch vor der Promotion und nach der Promotion. Es geht um die Etablierung von Stellenprofilen neben der Professur. Das ist was, wo alle jetzt im Moment dran sitzen, also sowas wie Lecturer, Researcher, Lab Manager, Academic Manager einzuführen. Es geht um die Frage, wie man überhaupt Personen einstellt, also zu transparenteren Einstellungsverfahren zu kommen. Es geht um solche Fragen wie Drittmittel, Pooling, kann man Drittmittel so kombinieren, das geht an großen Einrichtungen besser als an kleinen Einrichtungen, dass man auch aus Drittmitteln über die Zeit hinweg dauerhafte Beschäftigung ermöglichen. Das sind 4 exemplarische Punkte, die uns umtreiben. Es gibt eine ganze Menge mehr und ich möchte den Eindruck, den auch Herrn Kramer ja geschildert hat, unbedingt unterstreichen, dass alle Wissenschaftseinrichtungen da im Moment dran sitzen. Wir sind diesem Wettbewerb ausgeliefert und dann jetzt wird mit mir gewunken und alle machen schon aus vollkommenem Eigeninteresse sitzen an diesen Sachen.
Für die AfD-Fraktion Herr Münz.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Rosenthal. Sie haben es vorhin kurz angedeutet, die Leitlinien für unbefristete Stellen neben der Professur. Das scheint mir doch ein wesentlicher Aspekt zu sein, der ein bisschen zu kurz gekommen ist heute. Können Sie das nochmal kurz erläutern, was das für Stellenprofile sind? Und vielleicht kurz auch nochmal andeuten oder erläutern, was das haushalterisch bedeuten würde. Das würde ja auch mehr Mittel bedeuten. Gibt es da von Ihnen auch eine Hausnummer, eine Schätzung?
Herr Rosenthal für die HRK.
Viele Hochschulen haben Leitlinien, in denen dann eben auch die Daueraufgaben festgelegt sind. Und das ist eine Aufzählung von 10, 15 Punkten im Bereich zum Beispiel der großen Infrastruktur, in der großen Maschinen, in den Naturwissenschaften, in den experimentellen Fächern. Aber es geht eben auch in den Geisteswissenschaften, gibt es zunehmend auch Daueraufgaben, Beispiel Digitalisierung, Digital Humanities und so weiter. Da sind zunehmend, fallen eben diese Daueraufgaben an. Die sind festgelegt in den meisten Hochschulen. Und wir in Jena haben das so gemacht, dass wir die Fakultäten gefragt haben, in Anbetracht der Leitlinien, wie viele Dauerstellen braucht ihr? Das war die Frage an die Fakultäten und die wurden 1:1 gewährt. Und das ist ein typisches Vorgehen, glaube ich, an den Hochschulen. So läuft das ab. Was jetzt die Finanzierung angeht, kann ich mich nur wiederholen. Wir kriegen keine extra Stelle. Auch das WIS-ZeitVG macht keine einzige neue Stelle. Wir können nur an den Hochschulen umschichten, solange diese Dauerstellen keine zusätzliche finanzielle Basis haben. Also weniger Qualifizierungsstellen, mehr Dauerstellen. Das ist zurzeit ganz klar der Trend an den Hochschulen.
Nachfragen? Okay, also keine Fragen mehr aus der AfD-Fraktion. Dann kommen wir jetzt zu Nicole Gohlke für die Gruppe Die Linke.
Dankeschön. Ich hätte noch mal eine Frage an den Wissenschaftsrat, an Professor Wick. Der Wissenschaftsrat hat ja vergangenes Jahr ein Positionspapier veröffentlicht zur Ausgestaltung der Promotion. Und da wurde gesagt, dass Einrichtungen, die Personen mit dem Qualifizierungsziel Promotion einstellen, natürlich eine dafür angemessene Beschäftigungsdauer zusichern müssen. Also das heißt, die Vertragslaufzeiten müssen sich natürlich an den durchschnittlichen, fachüblichen Promotionsdauern orientieren. Durchschnittlich, das wird dann da auch festgestellt, sind das 4,7 Jahre mit und 5,7 Jahre ohne Medizin und Gesundheitswissenschaften. Und gleichzeitig spricht dann aber das Positionspapier davon, dass Arbeitsverträge mit Promovierenden auf 3 Jahre geschlossen werden sollen. Und ich frage mich einfach an der Stelle, wie passt das zusammen, wenn man weiß, es sind fast 6 Jahre, warum sozusagen dann diese kürzeren Laufzeiten? Weil ich mich einfach frage, ob es nicht für alle Beteiligten sinnvoller wäre, auch kostensparender und einfach für mehr Planungssicherheit sorgen würde, wenn man das von vornherein auch gesetzlich regeln würde, anstatt dann über Härtefallfonds zu sprechen, die den Endspurt von Promotionen absichern sollen, was ja dann offenkundig eher die Regel als der Ausnahmefall ist.
Die Frage ging an Professor Wick, der weiter unserer Anhörung folgt und jetzt sicherlich die Kamera wieder einschaltet. Und ich würde dann ihm noch 1 Minute Antwortzeit gewähren. Und zwar jetzt. Sonst kann ich schon mitteilen, dass die Gruppe das BSW auf eine weitere Nachfrage verzichtet hat.
Würde ich dann die Frage an jemand anderen stellen? Weil die würde mich von jemand anderem interessieren.
Wir halten auch gedanklich die Uhr an. Alles gut, kriegen wir hin.
Dankeschön.
Und habe auch erste Wortmeldung für die dritte Runde, also die zweite Nachfragerunde. Das nur schon mal auch als Transparenz an alle Sachverständigen. Okay, ja, Herr Professor Wick hat sich leider verabschiedet. Dann kommen wir jetzt zu wem?
Dann würde ich, glaube ich, gerne die HRK fragen.
Dann HRK mit Herrn Rosenthal. Dankeschön.
Ja, also ich kann Ihnen da nicht widersprechen, dass wir da diese Diskrepanz haben zwischen deutlicher Promotionsdauer und diesen 3 Jahren. Es ist ja jetzt eine Erstbefristung, aber es muss dann immer Geld gefunden werden für eine Nachfolgebeschäftigung. Ich gebe jetzt nicht eine abgestimmte Meinung innerhalb der HRK oder wie auch immer wieder. Eine Verlängerung auf 4 Jahre, dann wird man sich der durchschnittlichen Promotionsdauer, wird man sich da sehr stark annähern. Ich glaube nicht, dass man 5 Jahre bräuchte, das wäre überzogen. Aber 4 Jahre wären vielleicht gut. Aber das würde auch bedeuten, dass die ganzen Programme der DFG, des BMBFs und jetzt können wir noch viele Institutionen nennen, auch das hergeben, ja, dass dann auch wirklich die 4 Jahre gefördert werden. Denn ich denke, die meisten Promotionsstellen sind drittmittelfinanziert und die wenigeren von den Institutionen. Und dann bräuchten wir eine entsprechende Umstellung des Fördersystems, die ich sehr begrüßen würde.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Fraktion. Wir haben nämlich noch Fragen jetzt von der SPD und Frau Grütter, so dann zur nächsten Nachfragerunde. Erstmal genau für die SPD-Fraktion Caroline Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Professor Rosenthal, Sie hatten gerade vorhin gesagt, eine Verkürzung der Postdoc-Phase sehen Sie als schädlich an. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Es ist auch nicht die Intention, wie sie im Gesetzentwurf jetzt steht und schon gar nicht, wie meine Fraktion sie hier eben auch vorsieht, sondern es geht um die Verkürzung der befristeten Arbeitsverträge in der Postdoc-Phase. Sie haben ferner gesagt, dass Mehrkosten bei der entsprechenden Umwandlung auf das System zukommen würden. Es gibt allerdings Berechnungen etwa von Matthias Kuhn und weiteren, dass sich diese Mehrkosten bei einer Umwidmung von derzeitigen befristeten Stellen in unbefristete Stellen plus bei 8,3% bewegen würde. Also hier auch keine Unwucht an Mehrkosten auf das System zukäme. Meine Frage ist deswegen, warum wehren Sie sich so dagegen, die hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler frühzeitig an sich zu binden und ihnen klare Aussicht auf eine unbefristete Stelle zu geben?
Herr Rosenthal, bitte.
Ja, trotzdem ist es, die unbefristeten Stellen sind dann im Laufe der Zeit nochmal teurer. Aber ich glaube nicht, dass das ein Argument ist. Aber die Frage ist, ob man das akzeptiert. Und ich stehe sehr dafür, dass wir eine Balance haben zwischen Dauerbeschäftigten und zeitlich befristeten Beschäftigten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist das Entscheidende. Ich denke, dass man für den Aufbau eines eigenen wissenschaftlichen Projektes, einer Richtung, eines Rufs auch in der internationalen Wissenschaft eine gewisse Zeit braucht. Und da sind, glaube ich, die 6 Jahre in der Regel ausreichend. Ich habe auch Fälle gesehen, wo es nicht so ist. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden, ob man in der Wissenschaft bleibt oder nicht. Und ich denke, dass diese Entscheidung frühzeitig vorbereitet werden muss. Ich habe das ja eben gesagt, Stichwort frühe Entscheidung. Man soll also nicht 6 Jahre abwarten und dann gucken, wie es weitergeht, sondern wirklich sich relativ früh darum kümmern, wie denn der Verlauf der Projekte, der wissenschaftlichen Arbeit ist, um dann abzuschätzen, ob man Chancen hat auf einen Verbleib in der Wissenschaft. Es ist aus meiner Sicht, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, ein wettbewerbliches System. Und ich halte diesen Wettbewerb auch in der Wissenschaft für nötig. Es darf kein ruinöser Wettbewerb sein. Es muss Transparenz herrschen. Und da sehe ich auch, dass man hier und da sicher noch Dinge verbessern muss. Und dafür werden wir uns auch einsetzen. Aber die zeitliche Befristung von Beschäftigungen halte ich andererseits auch für eine Notwendigkeit, weil sie, und das wird natürlich dann oft anders gesehen, auch sonst viele von dieser Möglichkeit ausschließen. Ja, wenn Stellen dauerhaft besetzt werden, dann gibt es halt werden weniger in die Erfahrung einer Postdoc-Zeit kommen, die sie durchaus auch für andere Bereiche in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in Kultur und so weiter gerne hätten. Sie haben dann einfach weniger Leute, die mal durchs System gelaufen sind. Und das muss bedacht sein, ob das im Sinne des Erfinders ist, im Sinne der Hochschulen oder der Wissenschaft ist.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Frau Professor Monika Grotters.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Es ist, glaube ich, wirklich, Sie haben es gerade gesagt, die Kollegin, wichtig, dass wir, wenn wir überhaupt noch etwas beraten, hier jetzt mit diesem Thema noch mal am Start sind. Aber es hat auch eine fatale Note, wenn man bedenkt, dass wir genau da aufhören, in dieser jetzt vorfristig beendeten Legislaturperiode, womit wir mal begonnen haben. Und es stand im Koalitionsvertrag drin, dass es eine der wichtigsten Vorhaben und Projekte in dieser Legislaturperiode sein sollte. Dann kam der verunglückte Entwurf aus dem BMBF an einem sommerlichen Freitagnachmittag, der uns alle dann überrascht hat, samstags wieder einkassiert wurde. Und jetzt gibt es einen Entwurf, mit dem, ich zitiere Herrn Kramer, alle etwas unglücklich sind und der eher Sorgen macht, weil er wenig Fortschritt gegenüber der geltenden Regelung bringt. Die Öffnung der Tarifsperre führt zu Ungerechtigkeiten, die Länderöffnungsklausel zum Flickenteppich. Das ist ja eine bittere Bilanz. Und Herr Wöpkin hat, finde ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass es zu viele instabile Regierungen in den Ländern gibt. Also manche 2 Länder, die haben noch keine, nachdem sie gewählt haben. Und wir haben hier in Berlin, da komme ich ja her, das irrlichternde Verhalten einer rot-rot-grünen Regierung erlebt. Und dieser Sonderweg, der immerhin zu einem Rücktritt einer Präsidentin geführt hat und verfassungswidrig war, hat ein Ende gefunden, ehe er überhaupt begonnen wurde. Deshalb ist die Frage, Ich hätte sie gern Herrn Wick gestellt, aber Herr Kramer hat zu Recht ja auch auf das Bemühen des Wissenschaftsrats jetzt verwiesen, ob man nicht doch noch mal die Reset-Taste, nicht nur wegen der Zäsur zu einer neuen Regierung, drückt und abwartet, bis der Wissenschaftsrat mit der systemischen Betrachtung der Beschäftigungsverhältnisse angefangen hat, weil, wie Sie ja zu Recht sagen, wissenschaftliche Karrieren eben nicht linear verlaufen und nicht in, vielleicht auch gar nicht in ein enges Gesetzeskorsett abschließend oder für alle glücklich machend zu pressen sind. Also wann wird diese systemische Betrachtung denn fertig sein, damit man auf Grundlage dieses Wissens vielleicht doch noch mal Regelungen fasst, die sie nicht alle unglücklich machen? Das ist das eine, Anreizsystem, Karrierewege. Und die zweite Frage ist, wie kann eine systematische Einbeziehung der Länder denn aussehen, damit nicht im Gesetz Dauerstellenversprechen sind und die Länder die Stellen und den Etat nicht liefern?
Die Frage richtet sich an Herrn Kramer und ich würde Ihnen eine gute Minute dafür die Beantwortung zur Verfügung stellen und wir forschen noch mal nach, ob Herr Wick noch befragbar ist. Herr Kramer, bitte.
Ja, ich kann nicht für Herrn Wick sprechen, aber ich kann nur dazu raten, diesen Prozess abzuwarten, dass man sich diese Zeit nimmt. Warum? Wir müssen differenzieren. Ich glaube, der Grund, warum wir uns bei manchen Dingen nicht einig sind, wir wollen ja alle was für die jungen Leute machen, der Grund ist, dass wir nicht differenzieren. Ja, dass der Teaching Assistant, der das Praktikum macht an der Uni, ist völlig anders zu behandeln wie die Tenure-Track-Professorin in der Soziologie und der Jurist, der sein Buch schreibt und immer noch wie früher praktisch sich auf die Professur bewerben muss, braucht wieder andere Bedingungen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir versuchen mit ein paar Sätzen, die wir jetzt ändern in einem Gesetz, all diese verschiedenen Karrierewege abzubilden, machen wir wirklich eine Verschlimmbesserung. Und wir sind ja schon dran, also wir wären natürlich auch bereit, im Wissenschaftsrat unsere Erfahrungen einzubringen, mit den Mindestvertragslaufzeiten, mit dem Postdoc-Programm, was es noch nicht gibt, was wir jetzt ausgearbeitet haben, was jetzt erstmals ausgeschrieben wird im Frühjahr. Also das können wir gerne alles einbringen, weil wir brauchen für diese verschiedenen Statusgruppen und Karrierewege unterschiedliche Regelungen. Und wenn wir das nicht abbilden, wird sich bei den einzelnen Menschen praktisch nichts ändern. Höchstens wird es zur Verunsicherung führen.
Vielen Dank. Dann kommen wir nun zur dritten Runde mit weiteren Nachfragen. Es haben sich bei uns gemeldet Holger Mann, Stefan Albani, Laura Kraft und Nicole Gohlke. Ich schaue noch mal in die Runde, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann sind das jetzt die letzten Fragen. Und ich rufe damit auf Holger Mann aus der SPD-Fraktion.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren Sachverständige, erst nochmal danke für Ihre Expertise. Ich will nochmal auf die systemische Frage eingehen. Sie haben ja gesagt, das muss zusammen mit den Ländern und natürlich auch teilweise Ihnen als Arbeitgeber geregelt werden, dass es hier bessere Arbeit gibt. Gleichzeitig wird uns von den Ländern ja immer geantwortet, für das Arbeitsrecht ist der Bund zuständig. Und das ist ja ein Fakt. Und wir wissen auch, wie die Entwicklung im Wissenschaftsbereich in den letzten Jahren war. Erfreulicherweise kontinuierliche Aufwächse, sowohl bei der Grundfinanzierung wie auch bei insbesondere den Drittmitteln, mit der Folge, dass wir im dreistelligen Tausenderbereich im wissenschaftlichen Mitarbeiterbereich mehr Mitarbeiter haben, aber nur einen verschwindend geringen Anteil davon auf unbefristeten Stellen. Und deswegen schon noch mal die Frage, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen als Bundesgesetzgeber für das Arbeitsrecht und hier beim Arbeitsrecht schon darauf drängen, dass A, das entweder zwischen den Tarifpartnern ausverhandelt wird, was ja dann auch individuellere Lösungen möglich machen würde, oder aber sagen, wir erwarten schon, dass in einem öffentlichen Bereich, der zu 90% gefördert würde, auch entsprechende Arbeitsverhältnisse herrschen, ob Sie nicht glauben, dass es dann auch Systemveränderungen auf den anderen Ebenen anstößt und es deswegen diesen Schritt jetzt auch irgendwann mal braucht, weil inzwischen wird die Ausnahme zur Regel.
Und die Frage geht an?
Die Frage nochmal an alle, soweit Sie mögen.
Gut, wenn es an alle geht, wir haben 1:30 und gehen dann in alphabetischer Reihenfolge vor. Frau Bolenius, DGB.
Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich sind wir bereit und stehen jederzeit gerne
bereit, das zu unterstützen. Und das Arbeitsrecht ist ohne Frage Aufgabe des Bundes. Und das ist eben ein Sonderbefristungsrecht, das die Hochschulen hier kriegen und in einem, wie ich finde, sehr überbordenden Umfang nutzen. Und es ist eben, die Evaluierungszahlen sind ja eindeutig. Wir haben keinen starken Trend zu mehr Dauerstellen. Das mag sein, dass einzelne Institutionen auf dem Weg sind, aber in großen Zahlen findet das nicht statt. Und insofern ist die Schutzfunktion, die eben das Tarifrecht da auch hat, muss auch für den Wissenschaftsbereich geöffnet werden. Also genau, ich gebe.
Ja, Sie können auch die Zeit ausschöpfen. Ansonsten geht es weiter mit Herrn Kramer. Herr Kramer verzichtet, oder?
Ich habe schon viel gesagt.
In der Tat, aber danke. Also Herr Deinert, bitte.
Ich habe es eigentlich auch schon gesagt, betone das aber gern noch mal. Das ist genau das Scharnier. Die Länder kommen über Tarifverträge natürlich rein. Da gestalten sie das Arbeitsrecht mit. Und ich glaube auch, ich habe schon was dazu gesagt, dass die sozusagen, dass man Wege finden kann und muss, wie sozusagen man die Versäulung verhindern kann durch gemeinsames Verhandeln. Und eins vielleicht noch. Ich verstehe das schon. Also ich bin selber ja auch betroffen, wenn sozusagen die Länder Regelungen machen und sagen, da können die Hochschulen dann mal sehen, wie sie damit klarkommen. Das finde ich auch höchst unerfreulich. Nur heißt das aus der arbeitsrechtlichen Sicht natürlich nicht, dass deswegen Gewerkschaften nicht die Interessen ihrer Mitglieder vertreten dürften, sondern dann müssten wir als Wissenschaftler dafür sorgen, dass die Länder ihre Hausaufgaben machen.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Stefan Albani.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Expertise und wollte noch mal in Erinnerung rufen, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ja kein Element der Hölle ist, das über uns gekommen ist, sondern ursprünglich mal der Versuch war, an dieser Stelle die Universitäten und die Hochschulen für mehr Menschen zu öffnen, um an dieser Stelle Karriere zu machen. Und das, was Professor Kramer eben gesagt hat, wir versuchen jetzt in einem System mit einer übermäßigen Komplexität an Spezialfällen jetzt hier Regeln zu finden, die möglichst allem gerecht werden. Man kann an dieser Stelle auch sagen, ob dieses nicht eventuell ein Optimierungsproblem ist, das am Ende nicht lösbar ist. Insofern meine Frage, vielleicht etwas provokativ, genau das Gegenteil von dem, was gerade gesagt wird. Wenn man an dieser Stelle das Gesetz letztendlich als Werkzeugkasten sieht, in dem eine Menge Möglichkeiten liegen, aber die Universitäten, Hochschulen an dieser Stelle die Intelligenz versuchen, in dieses System hineinzubringen, mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten. Ja, klar, man kann sich auf den Standpunkt stellen, was sollen wir machen, sollen andere die Doofen sein. Aber der Punkt ist, mit jeder gesetzlichen Regelung verschwindet ein bisschen gesunder Menschenverstand aus der Welt. Und ich bin ein Freund davon, diesen zu bewahren. Und insofern die Möglichkeit, an der Stelle sachgerecht zu arbeiten, am Ende subsidiär vorzusehen. Die Frage geht an Herrn Professor Kramer und Herrn Wöpking. Ich würde mich freuen, wenn Sie da mal so eine Einschätzung geben könnten. Danke.
Herr Kramer, bitte.
Naja, das ist, danke, Herr Albani. Das ist eine sehr allgemeine Frage. Also ich habe es ja oft gesagt, umso mehr Autonomie wir haben, umso besser läuft die Wissenschaft. Aber natürlich ist immer so ein Interessensausgleich natürlich wichtig. Das heißt, man muss irgendwie vielleicht aus den Dingen, die gut laufen, in den Organisationen, in den Universitäten lernen und daraus vielleicht das Regelwerk erstellen. Und nicht andersrum praktisch von oben regeln und dann hoffen, das läuft an der Basis gut. Weil es gibt ja viele wirklich gute Beispiele und nicht umsonst können wir noch mitspielen, um mal was Positives zu sagen, unter den Top 10 Rising Stars in der akademischen Welt im KI-Bereich gibt es 6 chinesische, 2 amerikanische und 2 aus Europa und die sind hier in Deutschland. Also wir spielen noch mit, wir können es noch, aber man muss oft um das System sozusagen Wege bahnen, um irgendwie Gutes zu tun und Spitzenforschung zu ermöglichen. Deswegen umso mehr Flexibilität, umso mehr Autonomie, umso besser eigentlich für uns.
Die Stimmung scheint schlechter als die Lage. Vielen Dank, Herr Wöpkin.
Würde ich voll unterstreichen, mehr Autonomie. Und ich glaube, ein Bundesgesetz zu machen, das jeden Einzelfall regeln sollte, von der kleinen HAW in der Region, die da stark ist, über unsere Universitäten bis zur Max-Planck-Gesellschaft, da kann man nur verlieren, glaube ich. Und es braucht eine Flexibilität und einen Freiheitsgrade für das Ganze. Und ich möchte noch einmal eine Sache vielleicht sagen, sozusagen als Beispiel, weil ja im Raum steht, es ändert sich gar nichts. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem der Statistik, wieder ein Zahlenproblem, die wir in dieser Debatte hatten. Es standen immer diese berühmten 92% im Raum, die sagen, alle sind irgendwie befristet. Und wenn Sie genauer reinschauen in diese Statistiken, und es war interessanterweise, danke dafür an die Union, in einer kleinen Anfrage als Anhang mal drin, wie denn die Statistik aussieht, wenn man den Bereich genauer und spezifischer einschränkt auf das, worüber wir reden, nämlich nicht mit Drittmitteln, nicht mit der Promotion und nicht ohne die Professuren, so wie die 92% zustande gekommen sind, sondern wenn Sie sich anschauen, an den Universitäten nach der Promotion mit Professuren aus Haushaltsstellen, dann sind wir bei 52%. Das heißt, die Hälfte dieser Personen in der Kategorie, um die es eigentlich geht, hat eine dauerhafte Stelle. Und das soll nichts wegnehmen von dem Ganzen, aber es soll heißen, ein bisschen in diese Debatte auch vielleicht noch ein bisschen mehr evidenzbasierter führen.
Dann kommen wir jetzt zu Laura Kraft, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, wir haben jetzt eben schon gehört, man müsste das ja jetzt noch mal grundsätzlich angehen und reformieren. Ich will jetzt noch mal auf den Gesetzesentwurf zu sprechen kommen, der ja vorliegt. Abgesehen von den 4+2, wohl ja einvernehmlich die Meinung herrscht, dass das keine gute Lösung ist und vielleicht, wenn dann wieder zurück zu den 6 Jahren zu kommen, die ja schon bestehen. Was würden Sie denn sonst sagen, könnte man aus dem Gesetzesentwurf, was neu dazu gekommen ist, beibehalten? Genau, ich sag mal, Herr Kramer bitte und
Herr Wick ist übrigens jetzt auch wieder eingetroffen.
Ah, okay. Also dann würde ich oder ich gebe Ihnen der Reihe nach das Wort.
Frau Bolenius.
Tja, das Problem ist, dass der Gesetzesentwurf, so wie er vorliegt, die grundlegenden Probleme nicht löst. Er wird sie einfach nicht lösen. Insofern ist es jetzt schwierig zu sagen, welche Regelungen sollen beibehalten werden. Natürlich ist es nicht schlecht zu sagen, man regelt eine Mindestvertragslaufzeit, aber sie sind eben nicht lang genug. Sie sind zu kurz gefasst. Dadurch wird sich nicht systematisch substanziell genug ändern. Natürlich ist es gut, Tarifparteien mehr Möglichkeiten zu geben, aber so wie es jetzt im Gesetz steht, wird nichts bei rauskommen. Wir können keine Tarifverhandlungen führen über ein Jahr mehr oder weniger Befristung. Also ich meine, wen soll das denn wirklich ernsthaft interessieren? Wir brauchen eine Aufhebung der Tarifsperre oder wenigstens eine Umkehr des Mechanismus. Sonst bringt es uns nichts.
Ja, ich finde, die Mindestvertragslaufzeiten sind sehr wichtig. Wir müssen die Leute fair behandeln. Die können sich nicht da irgendwie so entlanghangeln. Deswegen, selbst wenn das jetzt nicht zustande käme, das muss unbedingt dann beibehalten werden, dass wir bei den Mindestvertragslaufzeiten bleiben, wenn wir wieder dran gehen später.
Herr Rosenthal.
Ja, ich finde die 6+6 Jahre, wie Sie vorgesehen, okay, finde ich gut. Ich finde auch die Erstbefristungsdauer wichtig und das wäre ein entscheidendes Element aus meiner Sicht, dass das eingezogen wäre. Das wäre ein Plus und die Tariföffnung in dem vorgesehenen Rahmen vertretbar. Insofern sehe ich durchaus auch positive Aspekte, viele positive Aspekte in dem Gesetz.
Herr Wöpken.
Herr Mindestvertragslaufzeiten, super, pflegepolitische Komponente auch gut. Übertragbarkeit auch gut, aber die war vorher schon drin. Studentische Hilfskräfte sind auch in Ordnung.
Vielen Dank. Dann haben alle sich geäußert, die sich äußern wollten von den Sachverständigen. Und die letzte Fragende in dieser Anhörung ist Nicole Gohlke für die Gruppe Die Linke. Entschuldigung, Dr. Petra Sitte möchte.
Ja, wir sind gerade übereingekommen zu switchen, weil wir gern noch eine Perspektive einführen wollen, nämlich die der HAW. Was bedeutet dieses Gesetz mit seinen Wirkungen aus der Perspektive der HAW oder Fachhochschulen, je nachdem? Und ich frage vor allem vor dem Hintergrund, weil Bund und Länder nicht übereingekommen sind, ein sinnvolles Konzept für die Schaffung von Dauerstellen zu etablieren. Insofern richtet sich meine Frage, wenn er wieder da ist, an Professor Wick vom Wissenschaftsrat.
Müssen Sie jemand anderen fragen?
Okay, dann nehme ich Professor Rosenthal. Danke.
Herr Rosenthal, HRK.
Das betrifft natürlich die grundsätzliche Frage des Mittelbaus an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dazu leistet das Gesetz, wie soll ich sagen, überhaupt keinen Beitrag. Das muss man ja so sehen. Insofern ist das schon eine relativ einfache Antwort. Ich habe immer wahrgenommen, dass die größte Sorge der HWN ist der Vorrang der Qualifizierungsbefristung. Damit muss man umgehen. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Wenn man das eng interpretieren würde, dann ist eben die Qualifikationsbefristung, geht vielleicht gar nicht vom Abschluss einer Promotion und so weiter und so weiter. Und es ist gar nicht mehr möglich, einfach ein Projekt zu machen, zum Beispiel mit mittelständischen Unternehmen. Das muss gewährleistet sein. Das haben wir auch immer wieder als HRK gesagt. Und das war das wichtigste Anliegen der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, dass das weiterhin möglich ist, auch zum Beispiel kurze Projekte mit Unternehmen umzusetzen und ohne dass ein Qualifizierungsaspekt dabei ist.
Vielen Dank. Das war die letzte Antwort in dieser Sachverständigenanhörung und ich möchte mich im Namen des gesamten Ausschusses bei Ihnen allen hier ganz, ganz herzlich bedanken. Danke für Ihr Problembewusstsein, die Lösungsorientierung, Substanz, Realismus und Menschenverstand, dafür, dass Sie uns auf jeden Fall hier zur Verfügung gestanden haben in diesen turbulenten Zeiten. Das ist eine Anhörung, die auf jeden Fall auch wichtige Hinweise gibt für die nächsten Monate. Es ist völlig klar, dass die Frage der Arbeitsbeschäftigungsbedingungen und der Karrierewege im Wissenschaftssystem, in der Hochschullandschaft, bei den Forschungseinrichtungen ein Dauerthema bleiben wird und wir alle miteinander, egal in welcher Fraktion oder Gruppe, ein Interesse daran haben sollten, dass eben die Wissenschaftskarrieren in Deutschland wettbewerbsfähig und verlässlicher werden und wir insgesamt hier Talente für unser wichtiges und innovatives Wissenschaftssystem auch künftig gewinnen können. Ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen. Ich schließe damit diese Anhörung, gleichzeitig damit die 87. Ausschusssitzung. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu einer 10-minütigen Pause. Ich rufe die nächste Ausschusssitzung für 11.40 Uhr ein. Und Herr Kramer hat noch eine Wortmeldung.
Ja, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich Ihnen ganz herzlich danke, Herr Gehring. Vielen Dank für Ihren Einsatz, für Ihre Sachorientierung, für Ihre ruhige und verlässliche Art, faire Art. Ich habe das als sehr angenehm empfunden in den letzten Sitzungen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kramer. Und wie gesagt, um 10.40 Uhr geht's weiter.